Herzlich willkommen. 18. Folge von Echte Puppen. Ja, diese Folge, ich nenne mal gerade den Namen. Ja. The Dark Side of Dolls. Wenn Puppen unheimlich sind. Passend zur Jahreszeit werden Maria und ich uns heute damit auseinandersetzen, was Puppen gruselig macht.
Genau. Ein lange geplantes Thema. Ja. Und wir haben es uns aufgehoben natürlich für den Oktober. Und es wird dann Ende Oktober, also kurz vor Halloween, wird die Folge online gehen. Und das ist natürlich auch kein Zufall. Da kommen wir dann später dazu. Wir haben uns lange nicht gesehen, Laura.
Ja, wir haben gerade festgestellt, es war Frühsommer.
Es war Frühsommer. Es muss im Juni gewesen sein. Da haben wir die letzte Aufnahme gemacht. Und da liegt jetzt ein Sommer dazwischen. Und jetzt sind wir schon hier im kalten Oktober angekommen. Ja. Es kommt mir irgendwie wie so ein Zeitsprung vor. Und ich würde dich jetzt eigentlich total gern zu deinem Sommer noch befragen, aber irgendwie kommt es mir auch komisch vor, jetzt über den Sommer
ja.
zu reden.
Es war ein Sommer, man kann es kaum mehr glauben. Die Heizung ist noch nicht an, obwohl man das jetzt in den nächsten Tagen machen muss. Mein Sommer war sehr schön, ich habe viel Sonne getankt.
Das ist gut.
Mehr sage ich jetzt nicht, weil sonst ist die ganze Folge über den Sommer. Wie ja, war dein Sommer,
das
Maria?
Eben, das wollen wir eigentlich auch. Ich stelle die Frage auch nur, weil ich lustigerweise, ich habe in den letzten 2 Tagen so mehrere E-Mails bekommen von Leuten, die sich auf den Podcast bezogen haben, die mich immer gefragt haben, wie war denn dein Sommer? Naja, vielleicht redet ihr ja im Podcast darüber. Deswegen habe ich das jetzt gefragt. Aber genau, das war bei mir genauso. Viel Sonne, viel Leichtigkeit und ich war ja 4 Wochen dieses Jahr verreist und bin eigentlich wie neugeboren zurückgekommen.
Super.
Das war ein ganz schönes Erlebnis.
Sehr schön.
Und wir haben jetzt über den Sommer gar nicht so viel von euch gehört. Ich habe gestaunt, dass wir doch, es hält sich in Grenzen, das Feedback, aber ihr hattet sicher auch anderes zu tun, als einen Podcast zu hören und dann noch was zu schreiben. Aber das, was bei uns angekommen ist, das wollen wir gerne nochmal rekapitulieren, weil das immer so ganz schöne Meldungen sind. Also Helga aus Süddeutschland, auch eine ganz fleißige Podcast-Hörerin und Kommentatorin, sage ich mal, hat geschrieben, es tut mir immer gut, euch zuzuhören und zu wissen, dass in einer nicht gerade nahen Stadt Frauen leben, die ganz ähnlich ticken wie ich.
Schön.
Und Helga hat uns auch eine kleine Spende geschickt. Vielen Dank dafür. Dann ist ja erst vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen unsere letzte Folge über die Kurse online gegangen. Deswegen habe ich jetzt nämlich auch so relativ viele Rückmeldungen wieder bekommen. Und da finde ich interessant, habe ich nur Rückmeldungen natürlich von Puppenmacherinnen bekommen.
Ja,
weil
ja.
das ja ein sehr nischiges Thema war.
Ja.
Also eigentlich ein Thema, was jetzt wirklich nur Leute interessiert, die selber Kurse geben. Und
wir sind ja sowieso eine unglaubliche Nische. Also wir sind eigentlich ganz hinten drin in der Nische der Nische.
Ja. Und in dem Nischenthema gibt es auch wiederum Nischenthemen.
Ja.
Und die Kurse sind definitiv ein Nischenthema.
Ein sehr nischiges Nischenthema.
Und da hatten wir die Puppenmacherin Stefanie zu unserer Folge über Kurse geschrieben. Vielen lieben Dank für euren neuen Podcast. Das Thema betrifft auch mich und ich finde es so schön, dass ihr ganz offen über alle Details sprecht. Ich habe ja auch schon einen Kurs bei Maria gemacht und konnte mich an viele Dinge erinnern. Es hat damals so Freude gemacht.
Schön.
Fand ich auch so schön, dass sie, weil sie auch mal Teilnehmerin war vor vielen Jahren, dass sie das wiedererkannt hat. Also das, was wir sozusagen in der Theorie besprochen
ja.
haben, die sie den Praxistest eigentlich gleich so hatte. So ging es vielleicht einigen,
die
uns auch aus den Kursen kennen, die dann, das stimmig war. Genau, und dann hat mir Susanne gestern noch geschrieben zu unserer Kurse-Folge. Das ist ja eine Wow-Folge. Das fand ich einen ganz schönen Ausdruck. Sehr intensiver Einblick. Es war wirklich ein intensiver Einblick. Wir haben eigentlich wirklich alles erzählt, was es zu erzählen gibt. So. Genau, und dann kam noch von Silvia aus der Schweiz, glaube ich, vor 2 Wochen ungefähr eine ganz schöne Rückmeldung. Sie hat Puppen genäht und eben dabei unseren Podcast gehört. Oft habe ich beim Werkeln euren Podcast gehört und fand es sehr inspirierend, dabei noch tiefer in die Puppenwelt einzutauchen. Ihr habt dabei Themen aufgegriffen und Fragen aufgeworfen, auf die ich selber nie gekommen wäre. Es hat sich angefühlt, als ob ihr mir am Esstisch als ob ihr mit mir am Esstisch gesessen seid und wir gemeinsam dabei gearbeitet haben. Besonders die Folgen über Jungs und Puppen, Co-Kreation statt Konkurrenz und über die schönen Puppen haben mich sehr bewegt.
Wunderbar.
Freut mich immer zu hören, dass auch diese älteren Folgen gehört werden oder auf so einem Gedächtnis bleiben. Und das ist diese Folge, die wir im Juni 2022, glaube ich, über Schönheit gemacht haben, die wird ganz oft als Lieblingsfolge genannt. Mhm. Bin ich echt ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Ja. Also, ich würde fast nochmal gerne eine Folge darüber machen, weil ich gerade mich wieder mit Schönheit so viel beschäftige. Und wir ja heute eigentlich uns auch mit Schönheit beschäftigen.
Absolut.
Also, da werden wir ja gleich noch ein bisschen tiefer eintauchen. Und da noch eine ganz schöne Rückmeldung von Susanne, die zu unserer Folge über Farben, die, glaube ich, im Juni rauskam. Susanne kennt uns ganz gut, die war bei der Landpartie vor. Mhm. Ich glaube, sie war sogar schon zweimal bei der Landpartie dabei.
Susanne, auf jeden Fall.
Ganz treue Hörerin, ganz treue E-Mail-Schreiberin und Kommentatorin, Leserin. Und sie ist auch ganz feinfühlig. Und sie hat auch ein schönes, feinfühliges Feedback geschrieben. Und zwar, eure unterschiedliche Herangehensweise, Klammer auf, Maria Struktur und Fakten, Laura Improvisation, Klammer zu, ist mir auch schon aufgefallen. Deshalb hat mir in der Folge euer gegenseitiges Befragen super gut gefallen. Es war wie ein Bindeglied zwischen euch. Laura hat sich Fragen ausgedacht, also Struktur, und Maria hat spontan antworten dürfen, also etwas mehr aus sich heraus. Plus, ich habe mich auch gleich angesprochen gefühlt.
Oh, schön.
Hat sie uns auch gut, also,
hat sie gut auf den Punkt gebracht.
Sehr schön. Und ich denke auch, dass mit den Fragen, sind ein schönes Element. Also da haben wir es ja, glaube ich, da haben wir uns ja Fragen vorher ausgedacht und so gegenseitig zugespielt. Mhm. Das werden wir auch immer mal wieder machen, vielleicht auch noch mal intensiver als sowieso schon immer in den Folgen. Und was ich gestern auch noch gesehen habe, da will ich auch allen, oder wollen wir uns bei allen bedanken, wir haben bei Spotify schon 20 5-Sterne-Bewertungen.
Ah, also 5 Sterne ist das Beste.
5 Sterne ist das Beste. Und
Sehr schön.
Ich weiß auch gar nicht, wo ich das entdeckt habe. Ich habe mich vorher nie in diese Bewertungslogik eingearbeitet. Ich habe das gesehen und dachte so, wow, also 20,
Also für unsere Nischendasein finde ich das sehr gut.
Wunderbar.
Mir fallen gerade noch 2 Rückmeldungen ein. Die eine kam... Eine kam von Dukarit, von Marlena. Hm. Die ist ja auch immer ganz nah dran in unserem
Kursen. Und du trägst heute ihren Schal.
Ich trage heute deinen Schal, Marlena. Und sie noch, also das war ein ganz konkretes Beispiel. Das ist vielleicht nochmal für alle Puppenmacherinnen interessant. Und zwar habe ich irgendwann umgeswitcht meine Reihenfolge, wie ich mit den Kursen anfange, dass ich als erstes mit dem Stopfen der Gliedmaßen anfange. Und das hat sie gerade auch ausprobiert und das meint sie, das wäre sehr gut, weil dann alle so ein bisschen erstmal runterkommen, keine schwierige Arbeit.
Total.
Und man auch dabei sprechen kann und die Teilnehmerinnen dann immer etwas zu tun haben und nicht diesen Leerlauf.
Und es entsteht auch nicht so eine Verlegenheit, ne?
Genau, und wenn, sonst habe ich früher mal mit den Köpfen erst angefangen, ich weiß nicht, wie du es machst.
Ja, ich fange auch mit den Köpfen an und das ist ja eine große Herausforderung, auch diese Kugel zu wickeln.
Genau, und so ist es so ein bisschen, und das fand ich ganz schönes Feedback, dass sie das auch gemerkt hat, dass das eigentlich ein ganz guter, sanfter Einstieg ist.
Ein guter Nachtrag nochmal zu der letzten Folge. Ja. Okay.
Das ist das eine und das andere, genau, eine Teilnehmerin von einem Kurs hatte mir auch irgendwann mal geschrieben, sie ist Psychologin ihres Zeichens, wenn ich das jetzt richtig erinnere, und sie fand unsere Krisenfolge so toll. Und sie meinte, sie fand es so gut, dass sie aus einem ganz anderen Metier kommt, aber trotzdem sich absolut darin wiedersehen konnte und ganz viel aus dieser Folge mitnehmen konnte.
Das freut mich total. Ne? Weil, wenn das ist die Folge, wenn es eine gibt, die ich eventuell streichen würde aus unserem Archiv, wäre es diese Folge.
Nee.
Aber nicht, weil ich jetzt das Thema irgendwie unnötig finde, sondern eher, weil ich manchmal denke, ich habe eigentlich viel zu viel über die Krise gesprochen und ich glaube, es war mir auch immer so ein Bedürfnis, dir glaube ich gar nicht so sehr. Und im Nachhinein denke ich jetzt manchmal so, Mensch, hättest du dich mal lieber auf das Licht mehr konzentriert.
Nee, das ist gut. Ich glaube, es ist wirklich eine gute Folge und das fand ich eine schöne Rückmeldung von
dir. Das ist eine sehr schöne Rückmeldung, danke. Ja, ja, die Kurse sind ja auch immer, finde ich, auch zum Podcast. Also ich erlebe das viel, dass die Leute auch den Podcast schon gehört haben und dann im Kurs schöne Gespräche eigentlich entstehen.
Ja, und dann das immer, oh, so seht ihr aus oder so siehst so, nee, du das aus. Ich nee, ich krieg immer, dass die Menschen die Stimmen
ja,
haben
das stimmt.
Und dann das Aussehen.
Aber das ist schon
kommt.
Ein bisschen schräg, ne? Ja. Ja, und aus einem der letzten oder aus einer der ja, Podcast-Folgen im letzten Jahr ist auch das Thema für heute eigentlich entstanden. Aber wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an, denn ich sag mal so, den ersten Moment für diese Folge, wo ich dachte, an dem Thema ist vielleicht was dran, hatte ich vor genau einem Jahr. Da war ich mit meinem Vater in Lissabon. Und mein Vater hat eine Freundin dort und mit der haben wir uns am Nachmittag getroffen und ich hatte sie zum ersten Mal kennengelernt und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Und sie hat sich dann natürlich auch irgendwann für meine Arbeit interessiert und hat dann gleich bei Instagram geguckt nach meinen Puppen. Und dann schaut sie sich mein Profil an und stutzt so ein bisschen, sagt erstmal nichts. Und dann das Erste, was sie dann gesagt hat, war, "What I like about your dolls is that they aren't scary."
Ja.
Und das übersetze ich jetzt mal. Was ich an deinen Puppen mag, ist, dass sie nicht gruselig aussehen. Und da war ich echt baff. Also gar nicht im Sinne von verletzt oder verärgert, sondern es war einfach eine Rückmeldung, die ich jetzt so nicht erwartet habe.
Ja.
Und über die ich echt lange nachgedacht habe. Und es war auch nicht das erste Mal, dass ich sowas gehört habe. Aber es war das eindrücklichste Mal irgendwie. Vielleicht auch, weil wir da unter der Sonne Lissabons standen
ja.
und um uns herum eigentlich nur Licht und Liebe war.
Ja.
Und dann ging es auf einmal um unheimliche Puppen. Hast du das auch schon mal gehabt, so eine Rückmeldung?
Mir kommt gerade in den Sinn, da ging es um das Dollmaking-Retreat in Kroatien, wo auch eben Meditation und wo es alles ein bisschen tiefer geht, Meditation dabei ist und Yoga. Und da kam eine, aber eine Rückmeldung in ein paar Ecken, man solle doch sehr vorsichtig sein mit Puppen und das, ob das nicht jetzt Voodoo-Puppen seien.
Ja, habe ich auch gerade gedacht.
Und das, da waren wir aber alle so völlig baff, weil wir überhaupt nicht daran
das
gedacht
haben. Das hast du haben. Nicht auf dem Schirm, ne?
Gar nicht. Wir hatten wirklich nur das, ja. das Kraftvolle und das Lichtvolle
ja, ja.
von den Puppen. Und diese schwarzmagische Seite hatten wir überhaupt, war gar nicht in uns.
Genau, war nicht in euch. Ich finde das jetzt gerade so interessant, weil ich habe ja wieder eine tiefe Recherche jetzt zu dem Thema gemacht. Über Voodoo-Puppen habe ich gar nicht nachgedacht.
Nee, das,
ja. Gar nicht. Da kam, also vielleicht ja. kommt das Thema jetzt nochmal. Also
ich glaube, das ist ja dann nochmal eine andere.
Ist noch
das
mal
ist nochmal eine andere Seite
aber
als Scary
Dolls. Das gehört schon damit rein. Und ich finde es total interessant, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin.
Ja,
so,
ne?
So wie du, ne? Dann völlig überrascht warst. Und ich ja eigentlich auch von dieser Reaktion.
Ja.
Genau, also da merkt man schon, oh, da ist eine Dimension, die vielleicht für uns gar nicht so eine große Rolle spielt, aber in den Rückmeldungen hört man raus, dass andere Menschen eben anders auf das Thema blicken. Und das haben wir beide ja auch gemerkt, als wir vor einem Jahr diese Buchbesprechung zu Frau im Dunkeln, das Buch von Elena Ferrante, gemacht haben. Und es war eine ganz beliebte Folge und ich glaube, das war auch die Folge, auf die wir das meiste Feedback bekommen haben. Da hatten wir ja unsere Community eingeladen, das Buch vorab zu lesen. Wir haben dann eine ganz umfängliche Besprechung gemacht und in dem Buch, ich will jetzt gar nicht zum Inhalt was sagen, aber in dem Buch spielt eben eine Puppe eine wichtige Rolle und es kamen so viele E-Mails, die das Thema aufgegriffen haben. Und eine Rückmeldung würde ich jetzt mal stellvertretend für alle rausnehmen und vorlesen, wo man merkt, in welche Richtung das geht. Also Nicole hat geschrieben, bislang habe ich Puppe immer mit einem weichen, schönen Wesen assoziiert, dem man nichts anderes als fürsorgliche, freundschaftliche und liebevolle Gefühle entgegenbringt. Beim Lesen des Buches erschienen vor meinem inneren Auge jedoch Bilder und Erinnerungen, die damit so gar nichts zu tun hatten. Regelrecht der Ekel vor riechendem Plastik, mit Kuli beschmiert, vor einzelnen Kunsthaarsträhnen aus der perforierten Plastikkopfhaut, vor der unangenehmen Haptik, vor dem Erbrechen des Inhalts, der gefüttert wurde, vor der abwertenden Vernachlässigung. Wenn sie hat das so schön, fast poetisch beschrieben und ich glaube, das Bild der Puppe, die in sich einen Wurm trägt, den dann die Protagonistin, die Hauptfigur, irgendwann entfernt. Ich glaube, das hat viele verstört.
Ja.
Und es war ein ganz unheimliches Bild, zumal es ja in dem Buch auch noch assoziiert war mit einer Fehlgeburt. Und ja, das hat Gefühle ausgelöst. So. Und darüber hinaus war in den Rückmeldungen auch oft die Rede von unheimlichen Puppen aus der Kindheit, meist von lebensechten Babypuppen, von Schaufensterpuppen oder Crash-Test-Dummies und natürlich auch von der unheimlichsten Puppe, die in unserem Kulturbereich so bekannt ist, von Chucky, der Mörderpuppe. Ja, und da wurde uns dann klar, Puppen können gemischte Gefühle auslösen, neben Freude, Zuneigung und Liebe, eben auch Ekel, Entsetzen und Angst. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch eine Faszination für das Unheimliche, die sogenannte Angstlust. Darunter versteht man die Freude daran, sich zu gruseln oder zu ängstigen. Und dass es diese Angstlust in unserer Gesellschaft gibt, das sieht man unter anderem an dem Erfolg von True Crime Podcasts, von Regalmetern voll Krimis und Thrillern in den Buchläden, Horror und Mystery als beliebte Genre in Literatur und Film, die Gothic-Kultur, dann die zunehmende Popularität von Halloween in Deutschland und auch die Vielzahl an Puppen, die bei Instagram unter dem Hashtag Halloween-Doll, Creepy-Doll oder Horror-Doll zu finden ist. Ja, deshalb wollen wir heute mal der Frage nachgehen, was es eigentlich ist, was Puppen manchmal unheimlich macht, warum Puppen ambivalente Gefühle auslösen und wie wir als Puppenmacherinnen oder ganz allgemein Menschen, die Puppen und Puppenmacher lieben, damit umgehen können. Und Laura hat es ja schon gesagt, oder wir beide eigentlich, es ist kein Zufall, dass wir das jetzt hier Mitte, Ende Oktober machen, die Folge, denn es ist Halloween-Zeit.
Es wird dunkel.
Es wird dunkel, es wird düster. Ja, es wird dunkel und es wird düster. Und jetzt tauchen sie bei Instagram unter dem Hashtag Halloween Dolls wieder auf. Puppen, die uns in wohliges Schaudern versetzen sollen. Und Laura, haben heute mal was gemacht, was wir sonst nicht machen. Also wir haben ja im Bildschirm stehen, weil wir eine kleine Bildersammlung erstellt haben. Einfach Puppen, die uns jetzt in den letzten Wochen begegnet sind. Und ja, Laura, meine erste Frage, hast du diese speziellen Halloween-Puppen auch schon wahrgenommen? Oder spielen die jetzt in deinem Instagram keine Rolle?
Also bei mir sind sie speziell, ich habe mal so ein bisschen geguckt nach Gruselpuppen und so, ne? Aber jetzt in meinem normalen, wie sagt man da?
Naja, Feed, sagt Feed, man, ne?
Ja,
Feed,
danke, genau. Wenn ich die nicht hätte für diese ganzen Profi-Wörter. Also in meinem normalen Feed kommen die gar nicht vor.
Und ist dir aufgefallen, wenn du jetzt einzelnen Puppenmacherinnen folgst, dass es da so eine, ich sag mal, Saisonalität gibt?
Ach, stimmt doch, bei der einen fällt mir gerade ein. Die macht dann auch so ganz süße Babys, aber so Gruselbabys.
So Gruselbabys.
Genau.
So Gruselbabys.
Genau. Ja, ja, es ist schon ein Thema. Es ist schon ein Bedürfnis der Menschheit da, das ins Dunkle zu gehen, was ja auch richtig ist.
Genau, und jetzt haben wir hier so ein paar Bilder, also ich weiß ja auch, wie sie aussehen, die meisten kommen von mir. Wie sehen die denn aus? Oder ne, wie sieht eine Gruselpuppe aus, die man so bei einer Ad-Hoc-Recherche findet? Wir haben jetzt hier den Chucky als erstes.
Ja,
wobei,
ja,
den habe ich nicht bei Instagram gefunden, sondern den musste ich wirklich mir ergoogeln und wusste gar nicht, dass der so unheimlich aussieht.
Ist er ein Er oder ist er eine Sie?
Das weiß ich nicht, ich habe den Film auch nie gesehen. Ja.
Ich mache das mal kleiner. Die haben wir da mit diesen aufgerissenen,
genau,
Augen.
Genau, aufgerissene Augen. Ja, also mal so die Frage, wie sieht denn so eine Puppe aus? Eine Halloween-Puppe oder eine Gruselpuppe? Da haben wir hier auf jeden Fall ein Merkmal, diese weiten, wahnsinnigen Augen, so finde ich. Das ist
ja
auf jeden Fall ein Merkmal, Augen, die nicht von dieser Welt zu scheinen,
ja,
sein.
Gerne
so,
auch, ne? Blut in den Augen. Ne?
Genau, Blut ist wichtig, Knochen und Skelett.
Genau, also eigentlich alles, was auf die sterbliche Seite,
genau,
des Menschen,
genau,
der Tierwelt hinweist. Das was auf den Tod hinweist.
Was,
ne,
auf den
eigentlich
Tod
hinweist, alles,
was auf Verletzlichkeit auch hinweist.
Ja.
Also ich habe auch ganz viele Narben gefunden.
Ja.
Also das Bild von so wie so eine Narbe, die so mit so groben Stichen zusammengenäht ist. Das ist ja auch ein Bild, womit so in Horrorfilmen auch so agiert wird. Ne?
Wo man dann auch schon hinkommt zu Frankenstein, zu gebauten,
genau,
menschlichen Wesen eigentlich.
Genau.
Ne?
Was mir aufgefallen ist an Farben, herrschen Schwarz, Orange und Lila vor. Also das sind irgendwie so drei Farben, die in dieser Jahreszeit, wir können ja auch gleich nochmal auf die Natur schauen, was die jetzt eigentlich gerade zu bieten hat, aber das sind so drei Farben, die sich bei diesen thematischen Puppen viel wiederfinden.
Ja.
Und dann auch, was auch viele...
Weiß auch viel, ne?
Genau, und schwarz-weiß auch. Also so die Kombination aus schwarz-weiß. Schwarz-weiße Strümpfe habe ich ganz viel an Puppen gesehen.
Aha, so. Was ich auch wieder spannend finde, Yin und Yang, ne? Dieses Zeichen, schwarz-weiß, die dunkle, die helle Seite, im Hellen das Dunkle, im Dunklen das Helle.
Tüll und Spitze spielt eine große Rolle. Wir können ja hier mal weiterklicken. Chucky haben wir jetzt gesehen. Jetzt haben wir mal hier so eine Puppe, die ist scheinbar so aus Ton oder aus Modelliermasse hergestellt. Und die ist auch, also schwarze Haare, sie hat weite, wahnsinnig aufgerissene Augen.
Wieder die aufgerissenen Augen.
Ja, irgendwie wahnsinnig, irgendwie, ja, ich finde keine Worte eigentlich. Und hier auch schmutzige Zähne, finde ich auch interessant. Zeugnis von Verderblichkeit oder von Leblosigkeit. Und sie hat einen Totenkopf in der Hand.
Ja.
Ja. So, was ist uns noch so aufgefallen? Da habe ich hier mal so ein Beispiel von einer, ich sag mal, vielleicht, ich nenne es jetzt mal industriell hergestellten Gruselpuppe. Also das ist jetzt keine Barbie-Puppe, aber irgend so eine, wahrscheinlich vom amerikanischen
das
Markt.
Geht dann so in diese... Wie heißt das? Daft Punk oder Def?
Ja, so Richtung, ich würde sagen, so ein bisschen auch in dieses Gothic. Also ich kenne mich in der Szene auch 0,0 aus, aber hier sieht man, also sie spielen auch so ein bisschen mit so, ich sag mal, so sexy Elementen.
Absolut,
also so Netzstrümpfen, das Haar ist schwarz und pink und die Kleidung ist auch in schwarz und pink gehalten.
Wobei hier, sie hat so ein ganz, sag ich mal, ein Gesicht, was nicht gruselig aussieht und was jetzt alle, sag ich mal, sexuell anspringenden Merkmale beinhaltet.
Ja.
Dieser rote Herzmund, große Augen, nicht vor Angst aufgerissen. Ne?
Genau, das ist eben, also hier würde ich sagen, es wird in der Optik, also in der Kleidung, in der Farbgebung schon mit diesem Gruselthema gespielt. Also ich glaube, diese Puppe wurde jetzt auch als so Art Halloween-Ausgabe von dieser Puppe verkauft. Genau, und ob wir sind jetzt ja auch schon in dem Bereich, finden wir das eigentlich gruselig? Was ist hier wie die Ausstrahlung? Es ist eher auf Sexiness und Süßheit.
Ja, und das finde ich jetzt spannend bei ihr, weil wirklich dieses Sex-Element mit reinkommt und gleichzeitig, was mich dann wirklich anfängt zu gruseln, auch das Kindliche. Ne?
Ja,
weil das beides
schon
vermischt wird, das auch ist...
Da bist du schon bei einer wichtigen Sache dran. Das wäre
das ist dann
gleich noch
gar nicht mehr schön.
So, dann habe ich hier ein Exemplar, das war jetzt, ja, schade, wir können es jetzt ja leider nicht wirklich sichtbar machen. Also eine Puppe, die ich dann schon gruselig finde.
Ja.
Warum eigentlich? Ne? Also wir haben hier eine Puppe, die sieht eigentlich fast wie eine normale, ich sag mal, Plastikpuppe aus und sie ist irgendwie verändert worden. Also da sind so Narben hinzugefügt worden und Brotstellen.
Und sie hat eine sehr hohe Stirn, was so ein bisschen auf etwas Deformiertes.
Deformiert, greisenhaft, ne? Also sie wirkt... Sie wirkt tot. Also diese Puppe ist tot. Das sieht man auf den ersten Blick. Ne? Deswegen, glaube ich, ist die mir sofort jetzt in der Recherche als Gruselpuppe aufgefallen.
Ja.
So. Genau, was ich viel gefunden habe, das hat sie auch ein bisschen. Ich habe das dann den gruseligen, oder die morbide Schönheit im Addams Family Look genannt.
Ah, ja.
Das hat, wir haben jetzt hier so ein...
Dieses aristokratische.
Genau, ne? Es ist so hochgeschlossen, die Kleidung. Sie ist bieder, sie ist in der Regel schwarz und weiß. Ne, es sieht irgendwie, also hier wird ja ein Gegensatz von brav und böse ausgemacht.
Ja,
ne? Die Kleidung,
mit Krawatte sogar, so
genau,
ein Polunder, weißes Hemd.
Die Kleidung sagt ja eigentlich, ich bin ein ganz braver Junge. Also wir haben jetzt hier gerade einen Puppenjungen, mit eben so einer braven, biederen, eher langweiligen Kleidung, aber sein Gesichtsausdruck ist ganz klar böse.
Ja,
so.
Aufgerissene Augen, kleine rote Pupillen und sonst weiß und ein bisschen blau noch.
Und eben auch wieder im Augenbereich mit Rot gespielt. Und das hat man normalerweise bei Puppen ja nicht. Da ist das Rot nicht in den Augen. Da gehört es ja eigentlich auch nicht hin.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, gucken wir mal. Wir haben jetzt eigentlich, das, ich glaube, schon viel rausgearbeitet. Genau, es wird viel mit Schönheit gespielt. Also wir haben jetzt hier wieder so eine Schönheit, eine auch Barbie-ähnliche Puppe mit langem schwarzen Haar, schönem, vielleicht ein Ballkleid, das irgendwie halb verbrannt ist.
Oh ja, ja.
Und eben wieder diesen Gruselaugen. Vielleicht könnt ihr es euch ein bisschen vorstellen.
Diesmal nur das Weiße von den Augen zu sehen.
Genau, nur das ist auch so ein Merkmal, dass die
und
Pupillen nicht sichtbar
die
sind.
Schminke,
ne?
Die schwarze Schminke ist nach unten hin verlaufen.
Genau. So, jetzt gucke ich mal, ob sich noch was findet, was noch ein bisschen abweicht von dem, was wir schon gesehen haben. Genau,
oh ja,
und was auch was ist, was ich vielfach gefunden habe, ich sag mal, sind so antike Puppen. Also Puppen, die so offensichtlich Jahrzehnte alt sind, irgendwo auf dem Dachboden vergessen worden sind, also niemals als Gruselpuppen angelegt waren. Ne, sondern,
aber das hast du unter dem Hashtag Gruselpuppen.
Nee, das ist jetzt eine Insta-Story, die hat mir tatsächlich eine Followerin zugeschickt, weil die wusste, dass wir an dem Thema dran sind. Das ist eine Puppe, die jemand bei der Hausrenovierung auf dem Dachboden gefunden hat. Ich glaube sogar, dass das eine alte Käthe-Kruse-Puppe ist.
Würde ich auch sagen. Ne? Also für euch kurz, sie ist... sie hat eine leicht rosane Pumphose an, ist obenrum unbekleidet und hat einen Kopf, der ist ein bisschen schmutzig, jetzt ist eher schmutzig. So pudrig, wobei bei mir sie absolut Rührung hervorruft,
lustigerweise. Genau, und das ist ja auch, das können wir nachher noch ein bisschen rausarbeiten, was sind das eigentlich, welche Gefühle gehen eigentlich mit Grusel so einher und... also hier bei dieser Puppe, ich habe mehrere Beispiele, es reicht eigentlich, wenn wir jetzt die anschauen. Da fand ich es jetzt interessant, dass Grusel eben auch was ist, was durch Vergänglichkeit entsteht oder wo man vielleicht spürt, da ist das Leben raus. Ja. Aufgrund von, einfach, sie hat ein langes Puppenleben hinter sich, sie ist irgendwann und vielleicht in den 60ern mal vergessen worden.
Das Leben ist raus, man sieht aber, dass sie viel gelebt hat. Also es ist ein sehr, oder auch geliebt wurde, würde ich jetzt einfach mal da hinein interpretieren.
Genau, und mich hätte so interessiert, was aus dieser Puppe geworden ist. Ich war sogar kurz versucht, diese Leute anzuschreiben und zu fragen, ob ich sie haben kann, aber irgendwie hat mir dann das Bild gereicht für die Recherche. Genau, also davon hatte ich mehrere Beispiele. So, und dann habe ich noch ein ganz interessantes Bild auch gefunden. Ich habe, vielleicht kennt ihr diese Clownspuppen.
Harlequins,
man sieht die nicht mehr oft, aber irgendwie, hier ist das jetzt einfach ein Fenster mit so einer spießigen Gardine im Hintergrund. Also irgendwie kann ich mir schon vorstellen, was da fotografiert wurde. Und da sitzen im Fenster vor dieser Gardine irgendwie so drei Harlequin-Puppen. Und die sehen jetzt nicht unheimlich aus, aber für mich ist die Clownspuppe, für mich persönlich, eine, die gemischte Gefühle hervorruft.
Und man muss noch sagen, auf der Fensterscheibe sind noch Halloween-Symbole als Kleber aufgebracht.
Es ist offensichtlich eine gestaltete Fensterscheibe.
Ein Kürbis und eine Spinne. Und vielleicht...
Da ist ein Zusammenhang, ne?
Ich glaube, beim Betrachten und was unten steht, Trauma um 8.17 Uhr.
Das war auch eine Instagram-Story.
Ich glaube, aber diese Kombination... Ruf den Grusel vor, weil wenn ich jetzt die Harlequins und Clowns allein sehen würde, würde es kitsch bei mir
assoziieren. Da hast du recht, das ist eher kitschig, ne?
Und durch dieses, was dazukommt?
Genau, also das war mal so, nur, ja, schade, wie gesagt, wir teilen jetzt hier keine Bilder, aber das, bei dem Thema hat es sich jetzt einfach angeboten, mal zu gucken, was gibt es so an Gruselpuppen, was findet man und dann einfach so die Selbstbefragung, was macht es mit mir?
Ja.
Und worauf springe ich an, worauf nicht? Was löst vielleicht, so wie bei dir, jetzt sogar mehr so eine Fürsorge aus statt Ablehnung? Habe ich jetzt mal so einen ganz interessanten kleinen Versuch. Vielleicht werden wir das eine oder andere auch noch mal teilen, aber jetzt klappe ich den Bildschirm zu.
Ja.
Und jetzt machen wir ohne Bilder weiter. Ja, wo kommt es eigentlich her, das Gruseln zu dieser Jahreszeit? Haben es vorhin schon gesagt, es ist Halloween-Zeit und es ist ja nicht der einzige Feiertag. Halloween ist eine irisch-amerikanische Tradition und zeitgleich findet der protestantische Totensonntag statt, immer am ersten, ich glaube am letzten Sonntag vom 1. August.
Vom 1. August.
Vom 1. Advent, genau. Die Katholiken feiern das Allerheiligenfest. Das ist in Brandenburg, in Berlin nicht, aber in Brandenburg ist es sogar ein gesetzlicher Feiertag. Und dann gibt es noch das keltische Samhain, spricht man das so?
Oder Samhain? Ich weiß es auch nicht, wie man es ausspricht.
Und das sind jetzt vier verschiedene Feiertage oder vier verschiedene, ja, Feiertage kann man schon sagen. Aber alles vier sind Varianten einer uralten Verehrung der Ahnen. Und es wird immer in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November oder am 1. November selbst gefeiert. Die Kelten gingen davon aus, dass in der Nacht vom 1. November der Schleier zwischen den Welten dünner wurde und die Seelen der Toten zu den Lebenden wechseln, um sie als liebevolle Gäste zu besuchen oder als wütende Geister heimzusuchen. Und viele Volksbräuche und auch religiöse Bräuche in dieser Nacht schließen eben direkt an diese Geistervorstellung an. Zum Beispiel, wenn wir Kürbisse aushöhlen und mit einer Kerze beleuchten, um den Seelen der Toten den Weg zu weisen. Ob das den Leuten immer so bewusst ist, weil sie die Kürbisse rausstellen, aber das ist das ist der Gedanke dahinter.
Für mich, ich hake kurz ein, weil für mich war, aber vielleicht kommt das später noch, für mich war so ein ganz Initialerlebnis der Brauch in Mexiko, dass dort eben...
Der Totenfeiertag.
Genau, dass dort es überall Skelette und Totenköpfe aus Zucker gibt.
Ja.
Und dann gehen die Familien zu den Gräbern und machen ein riesiges Fest mit Kerzen und Musik und Essen und Schnaps auf den Gräbern ihrer Toten. Und das war für mich so schön. Das war so eben dieses Verbindende und dass dieses die Skelette nicht diese gruselige Bedeutung haben müssen. Das war für mich so, also es war faszinierend. Es
ist eben eine ganz andere Tradition. Und dass dieses Fest findet, soweit ich weiß, auch im Oktober statt. Das müsste jetzt irgendwann sein. Ich war letztes Jahr nämlich bei so einer Festlichkeit, auch von Mexikanern tatsächlich auch ausgerichtet. Fällt eben auch in die Jahreszeit.
Ja,
ne?
ist die gleiche Geschichte.
Zufall. Genau, also es geht um Geister, um Seelen, um die Toten. Und diese Symbolik findet sich auch in den als Gespenster verkleideten Kindern wieder. Also wir haben das ja auch hier in Berlin, dass dann an Halloween die Kinder sich irgendwie verkleiden, anscheuseln und durch die Straßen ziehen und Streiche spielen und Süßigkeiten erbetteln. Und dann verkörpern sie meist, ohne sich dessen bewusst zu sein, die Vorstellung von guten oder schlechten Geistern, die eben diese Nacht unsicher machen. In dieser Zeit befinden wir uns also in einem Zwischenraum zwischen Diesseits und Jenseits. Und der Tod ist uns im November so nah wie sonst nie, was sich auch in der Natur widerspiegelt. Mhm. In diesen Feierlichkeiten, aber auch in der Natur. Also es gehört irgendwie alles zusammen, finde ich. Es ist so, Halloween könnte eigentlich niemals im Juni stattfinden. Es ist doch viel zu hell, ne?
Also. Und dann kommt auch der Nebel. Und Nebel ist für mich auch immer so wie so ein Zeichen so von einer anderen Welt.
Das sind eben diese Schleier, ne? Das Bild des Schleiers kommt sicher auch von den Nebeln, die tatsächlich im November so wahr waren. Und was haben wir denn noch in der Natur in der Zeit? Also so auf jeden Fall das große Sterben, würde ich sagen.
Ja, es fällt alles zusammen. Ist auch die klaren Oktoberhimmel sind dann auch bald vorbei. Ne? Dieses Grau und Gold und Blau, was ich an den Himmeln finde, das wird alles ein bisschen zugezogen.
Es wird ein bisschen einfarbiger. Ne?
Ja.
Die Blätter fallen von den Bäumen, die Bäume stehen kahl.
Als Vögel sind meist nur noch Krähen zu hören.
Genau, dann das
die Boten,
ist auch ein bisschen unheimlich. Ja. Genau. Also es gibt eine schöne Ganzheit eigentlich und man kann sich von der Natur aus auf dieses Thema einstellen oder eben, wer jetzt diese Feste feiern mag, dann eben von der Seite. Aber auf alle Fälle sind wir ja in einer bestimmten energetischen Qualität, ob wir das wollen oder nicht.
Ja.
Weil wir sind ja alle in der Natur und wir sind irgendwie alle
in
der
ja
Gesellschaft.
Auch
so, ne? Und und mein Eindruck war jetzt in den letzten Jahren, dass ich diese Qualität auch in den Puppen irgendwie wiederfinde, die passend zu Halloween gemacht werden. Also mit passend zu Halloween meine ich Puppen, die dann zu dem Anlass auch verkauft werden. Also hier geht es ja auch ein bisschen um Kommerz. Also das haben ja auch Puppenmacherinnen längst erkannt, dass man zu Ostern gut die Häschenpüppchen verkauft
und
zu Halloween
die
dann
Kürbispuppen.
Eben die Kürbispuppen. Das ist mir eben schon vor längerer Zeit mal aufgefallen. Es hat im Grunde auch dieses Thema schon so ein bisschen vorbereitet. Dann ist aber diese Frage, was du gleich am Anfang gesagt hast, sind diese Puppen oder das, was da jetzt erscheint an Halloween-Deko, nenne ich es mal, also sind diese Puppen eigentlich wirklich gruselig oder sind sie nicht eher eine verkitschte, niedliche Form von Grusel? Ich habe das jetzt mal Scheingrusel genannt.
Ja, ja, ja.
Die Halloween als Konsumereignis hervorgebracht hat. Also wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist sehr spannend. Die ganze Zeit habe ich ein Erlebnis im Kopf und zwar vor ein paar Jahren Halloween hatte ich so einen Spaß daran, da kamen immer die Kinder so gruselig angezogen oben an die Tür und dann habe ich gedacht, oh, jetzt mache ich mal was richtig Gruseliges und dann habe ich mit der Leiter hier sowas aufgebaut mit so einem Hut drauf und irgendwie so einen Stock als Arm und habe das so ein bisschen beleuchtet und wenn die Kinder geklingelt haben, habe ich die Tür so quietschend aufgemacht und es war niemand da, nur dieses Gespenst.
Oh, da hast du ihnen ja ein richtiges Erlebnis bereitet.
Und das war aber zu viel für
dich. War zu viel, ne?
Das haben sie nicht. Und sind weggerannt. Und ich habe aber nicht eine gruselige Maske oder irgendwas gehabt. Einfach dieses, dass da kein Mensch war, nur dieses Quietschen und dieses Komische. Also es gibt so eine gewisse Grenze, die zum Grusel erlaubt ist.
Mhm. Definitiv, gerade bei Kindern.
Und dann, darüber hinaus geht es nicht. Ich meine, ich hatte einen unglaublichen Spaß an dieser Gruselpuppe.
Ja, es ist... und wie findest du, also ich finde auch dieses, heute, als ich auf dem Weg zu dir war, komme ich an so einem Concept Store vorbei. Bei dir, oh, in der Gegend, ja, sind ja viele Concept
Stores. Ich lebe im Concept Town.
Und da liegen so Haarspangen im Schaufenster. Und auf der einen Haarspange war so eine Spinne und auf der anderen war dann so ein Kürbis und auf der nächsten so ein Skelett. Also so diese diese Halloween-Insignien. Ja. Und ich denke so, was ist das hier? Das findet doch kein Mensch gruselig. Es ist eigentlich nur Kommerz. Es ist eigentlich nur ein Anlass für die Mode, für die Spielzeugindustrie, für die Dekoindustrie, sage ich mal. Vielleicht auch für Puppenmacherinnen. Ihr Sortiment mobil zu halten, sage ich mal. Ne? Immer wieder eine Veränderung reinzubringen. Und dann greift man eben zu diesen verkitschten, ungruseligen Motiven, die eigentlich in uns keine Gefühle hervorrufen.
Die an der Oberfläche bleiben und damit verhindert, wird eigentlich auch verhindert, sich wirklich mit der Tiefe und dem Dunklen auseinanderzusetzen, was ja Teil von uns ist und wichtig ist. Genau. Ne? Und das wird aber so wie abgedeckelt dadurch. Genau.
Und deswegen frage ich mich auch so, tun wir uns eigentlich einen Gefallen mit Halloween? Also ich will das gar nicht bewerten, weil es hat eine sehr lange Tradition und jeder soll feiern, worauf er Lust hat. Aber mein Gefühl ist auch, dass wir dadurch eigentlich einen Scheingrusel erschaffen, der immer nur verhindert, dass es mal wirklich in die Tiefe geht, dass wir mal wirklich mit diesen unangenehmen Gefühlen in Berührung kommen. Ja,
mit den Schattenseiten von uns letztendlich,
Genau, und das wenn man ja jetzt... Gute. Genau, also wir werden das weiter jetzt behandeln, die Frage. Was macht dann... Also wenn das nur Scheingruselpuppen sind, die wir da jetzt vor allem im Internet sehen, was macht da eine Puppe wirklich gruselig? Weil das Puppen gruselig sein können, das Feedback haben wir oft genug bekommen. Ja. Also das ist ja keine Einbildung, sondern das ist ein Fakt. Und also diese Puppen, die wir uns gerade angeguckt haben, die sind es schon mal nicht.
Nee.
Die sind es schon mal nicht. Und schauen wir uns das mal genauer an. Was findest du persönlich gruselig? Also erstmal allgemein gefragt, noch nicht auf die Puppen bezogen. Also wo wird es bei dir grenzwertig, sage ich mal? Sich die Härchen aufstellen
bei
und das Licht anmachen willst.
Grenzwertig, wenn ich wenig Konkretes sehe.
Ja.
Und eigentlich ist immer an der, also ich kenne es mal so von Filmen. Also wenn die Stimmung, dass das bald etwas Schlimmes passieren könnte, ganz lang aufrechterhalten wird, ist aber nie passiert. Das ist für mich eigentlich...
Die Angst vor der Angst.
Genau, das ist eben nicht den Dingen ins Auge blicken oder dem Gruseligen, sondern dieses Vage.
Das ist ein schöner Begriff dafür.
Das ist für mich das, was bei mir Grusel hervorruft.
Und wann hast du das letzte Mal gegruselt?
Oh, da muss ich jetzt echt nachdenken.
Also musst du nachdenken. Es ist nichts, was letzte Woche was jede Woche passiert oder so, ne? Nee. Eher ein seltenes Gefühl, ne?
Das ist ganz, ganz... Ich muss ganz tief in meine Kindheit gehen. Ich war vielleicht 6 Jahre alt und wir haben als Klasse irgendwie so ein Haus besucht. Ich glaube, es war sogar das Haus von einer Mitschülerin. Und vorher wurde uns erzählt, da spukt's.
Oh, das ist ja auch schon wieder so eine Ankündigung.
Genau, es ist die Ankündigung. Und dann habe ich, meine ich, ich hätte gesehen... oben in so einer dunklen Treppe so weiße Kniestrumpfbeine vorbeilaufen. Das ist
gruselig.
Das ist, da muss ich hin, zum Grusel zu kommen.
Also an das kannst du dich ganz konkret erinnern.
Genau, das war so ein Moment.
Oh. Und hast du es manchmal, gut, du verhinderst es vielleicht, indem du diese Art von Film nicht guckst, aber wenn du eine Serie guckst oder einen Film guckst oder auch ein Buch liest, also ist das eine Emotion, die du auch aus den Bereichen kennst oder eher nicht, weil du eben ganz anderes liest? Oder?
Ich bin nicht so in der Gruselszene bewandert. Also es ist nicht so ein Gefühl,
kommt halt drauf an, was man liest. Ne?
Was ich so suche, würde ich sagen. Eins fällt mir ein, und zwar von Lars von Trier, der hatte mal so eine Krankenhausserie. Geister hieß das, genau. Und das habe ich geliebt. Die Art des Grusels habe ich geliebt. Das war so eine Parallelwelt in einem Krankenhaus, wo eben Geister waren. Also die typische Krankenhausserie, aber die Parallelwelt sozusagen davon.
Okay. Kenne ich nicht.
Geister. Und das, da wusstest du nie, wo du eigentlich bist. Ob du in der Zwischenwelt,
auch da, genau, auch da
das
wieder.
Das mochte ich. Also das war...
Okay. Da, mir fiel noch Akte X ein. Hast du das geguckt? Das war in den 90ern, glaube ich, oder so? Oder wie war denn das, diese andere Serie?
Twin Peaks oder so hieß die, glaube ich.
Ah, ja, das habe ich, also glaube ich, mal. Aber ich bin da nicht richtig. Ich
war nichts mehr im Kopf.
War auch nicht meins. Ja. Will da nur so ein bisschen, wo du so stehst beim Gruseln.
Was ist denn, wo ist deine Grusel?
Schublade?
Ja, ich grusele
sie mal aus.
Ich grusele mich regelmäßig. Also das finde ich interessant, dass ich finde, also mir fallen auch Sachen aus meiner Kindheit ein. Dann kann ich nachher noch was erzählen, was zu den Puppen auch passt. Ansonsten, doch, ich grusele mich viel. Es begleitet mich nicht jeden Tag, aber bestimmt jede Woche. So mal so ein Moment. Und vielleicht ein Beispiel von gestern.
Okay.
Du hast auf deinem Blog diese Begegnung mit diesem völlig verwahrlosten Obdachlosen.
Ja,
ich weiß nicht, ob den überhaupt noch obdachlos nennen kann, aber eine völlige elende Kreatur. Und du hast es beschrieben und ich wusste sofort, wahrscheinlich kannte ich diesen Menschen sogar auch. Man kennt sich ja in Berlin oder man kennt ja die Leute, die so umherziehen. Und für mich ist das unheimlich gruselig. Also das ist was Berlin assoziiert ist, was, glaube ich, auch jeder kennt, der länger in Berlin lebt. Die Gestalten, die hier, ich nenne sie manchmal sogar die Untoten, die Zombies, die hier ihr elendes Dasein fristen, was einerseits ganz stark zu Herzen geht, das hast du ja auch gestern rausgearbeitet, und andererseits
Ekel, Grusel,
unheimlich, was ist das für ein Wesen, man kann es ja... Ja, es ist auch schwierig, darüber zu sprechen, weil ich will ja auch nicht, wie soll ich sagen, den Menschen Unrecht tun mit meinen Worten, aber es sind ja manchmal wirklich Zwischenwesen, die mehr tot als lebendig sind. Das ist was mich immer schon in Berlin beschäftigt und was ja regelmäßig dann auch wieder fährt.
Ja. Das ist jetzt spannend, so ein Beispiel, dass du das bei Grusel, da hätte ich jetzt gar nicht das Grusel genommen, aber
das interessant, wo du das sagst. Das nehme ich abends mit ins Bett. Und wenn ich Pech habe, geht mir das die ganze Nacht durch den Kopf und ich kann nicht schlafen, aus Angst, dass diese Kreatur gleich in mein Schlafzimmer kommt.
Wow.
Ja, ne?
Also, wow, das hatte ich diesen... Das war bei mir egal, aber ganz spannend.
Es ist ja auch unheimlich persönlich. Ne? Ich könnte jetzt noch mehr erzählen und ich habe ja auch vorher schon drüber nachgedacht und habe so gemerkt, ich kann das hier gar nicht erzählen, weil man gibt ganz viel Preis. Wenn du erzählst, wovor du Angst hast, das hängt ja auch mit deiner Kindheit zusammen, mit den Erfahrungen. Und dann merke ich so, nee, das ist mir jetzt zu intim.
Ja,
so,
ja.
Ne? Und jeder, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, es ist eine persönliche Wahrnehmung und keine zwei Leute werden das Gleiche gleich gruselig finden.
Ja,
so,
ja.
Ne? Und es erzählt viel über mich, dass ich das gruselig finde.
Ja.
Es erzählt dann was über dich, dass du was anderes gruselig findest und dein letztes Gruselerlebnis offensichtlich 40 Jahre zurückliegt.
Ja,
so,
ja.
Finde ich interessant. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen gruselig sein und Angst machen? Oder ist es für dich das Gleiche?
Nee, es ist für mich nicht das Gleiche. Angst geht für mich noch mal tiefer als Grusel.
Mhm.
Grusel hat dann fast was, ja, wohlig ist als...
Ja, doch, aber die Angstlust.
Es ist diese Angstlust, dieses Spüren eines intensiven Wohligkeitsgefühl von etwas Schrecklichem.
Genau, und es ist ein sehr intensives Gefühl und wir sind ja auch auf der Suche nach Erfahrung.
Ja,
und und Grusel ist eine Erfahrung.
Ja, auf jeden Fall.
Und eine Erfahrung in deinem Fall jetzt, ich glaube, für viele Menschen trifft das zu, die wir nicht oft machen. Und wow, wie wohlig, oder wie interessant ist das eigentlich, diese Wahrnehmung zu haben. Klar, wir wollen sie nicht allzu lange haben.
Ja,
aber wenn sie mal da ist, ist es irgendwie, spüren wir, dass wir am Leben sind. Wir können es ja nur gruseln, wenn wir lebendige Wesen sind.
Es ist ja einfach ein intensives Gefühl, ne?
Ich sehe es auch so, Angst liegt auf einer anderen Ebene und es kann Überschneidungen geben, dass dir Dinge, vor denen du dich gruselst, auch Angst machst. Aber umgekehrt, glaube ich, funktioniert es nicht immer, dass Dinge, die dir Angst machen, dass du dich vor denen auch gruselst.
Ja,
nee. So, ne? Angst machen kann dir ja auch deine finanzielle Situation.
Oder sich um die Familie,
Gesundheitsthema oder so.
Angst, ne? Um die Familie, um die, was halt gerade passiert, die Weltgeschichte. Mhm. Ne? Das sind, da sind eher so, die, oder auch eben ja die Angst vor der Angst, vor dem nicht auf den Kern gehen dessen, was eigentlich dem zugrunde liegt.
Und man kann vielleicht auch sagen, es ist vielleicht ein bisschen zu einfach ausgedrückt, wenn du dich gruselst, kannst du das Licht anmachen. Wenn du Angst hast, hilft dir das nicht.
Ja, ja, so, ja.
Ne? Und und jetzt mal kommen wir mal zum Thema Puppe und Gruseln. Hast du dich schon mal vor einer Puppe gegruselt? Kannst du dich erinnern, dass du mal so ein vielleicht auch Ekelgefühl, Unheimlichkeitsgefühl, Ablehnung, Distanzierungswunsch?
Da muss ich.
Kannst du mir nicht vorstellen, du warst ja so eine Puppenmutti.
Muss ich schon wieder passen?
Nee, macht ja also ist gar nicht. Ist das, doch auch schön, wenn es das Erlebnis nicht gab.
Nee. Also, es gibt dann eher so dieses Befremdlichkeitsgefühl, wenn ich diese ganz perfekten, stilisierten Porzellanpuppen sehe. Mhm. Aber es ist nicht Grusel oder.
Oh, weißt du, was mir gerade einfällt?
Ja, mir fällt auch gerade was.
Was fällt dir ein?
Okay, was. Mir fallen diese, die so echt aussehen, diese Babypuppen.
Genau, ja, naja, okay, die fallen mir nicht ein, aber geht in die gleiche Richtung. Reborn.
Ja.
Reborn-Babys.
Die finde ich manchmal großartig, ja. Weil die für mich sowas von echtem Kind, ja. Aber dann einer Leiche eines echten Kindes. Das, ja. Das finde ich doch, das löst was bei mir.
Ja.
Ohne die Leute verurteilen zu wollen, die diese Puppen schön finden. Und das ist auch, das ist ja ein ganz persönliches Empfinden. Aber doch, das...
Das ist dein Empfinden.
Ja.
Mir sind die Filzkopfpuppen eingefallen.
Ah.
Wenn du dich erinnerst, also vor ungefähr, ich weiß nicht, war das vor 10 Jahren, war das vor 8 Jahren, als dieses Thema so groß wurde und wir ja dann auch angefangen haben. Wir haben ja sogar einen Kurs dann angeboten und eine Anleitung dazu geschrieben. Aber ich weiß noch, dass wir ganz viel darüber gesprochen haben, auch mit anderen Puppenmacherinnen, Julia zum Beispiel. Ja. Und da fiel oft das Wort gruselig.
Mhm.
Die sieht doch gruselig aus.
Ja,
das, also als man so anfing, also die Aztec-Exemplare wahrgenommen hat und es war ja alles neu und es war irgendwie, wich ja völlig ab von dieser Waldorf-Optik. Und ich glaube, das hat schon bei mir definitiv zu Beginn zumindest jetzt nicht mehr so ein bisschen so ein Unheimlichkeitsgefühl hervorgerufen.
Weißt du, welcher Gedanke mir da kommt? Und zwar, dass es ähnlich ist wie bei diesen Reborn-Puppen, dass plötzlich etwas, wo die Fantasie viel Raum hatte, wird die Fantasie eingeschränkt und wird auf ein Bild eingerahmt, dass du nur noch...
Verengt sozusagen.
Es wird verengt, genau. Mhm. Und ich glaube, vielleicht ist das, was dann... Also es wird eigentlich wie ein bisschen abgetötet, weil deine Fantasie keinen Raum mehr hat. Und das ist vielleicht das, was dann einen Grusel hervorruft.
Und ich glaube auch zu echt.
Ja, das meine ich damit, echt. Dieses zu, also zu...
Genau, das meinst du, ne?
Das meine ich damit.
Genau. Zu nah an der Realität dran, nah. Als das, genau, das stimmt.
Und man weiß Guter aber, Gedanke. Wir wissen aber, das ist nur ein nicht belebtes Objekt.
Mhm.
Und das ruft diesen Grusel hervor.
Ja. Das ist, genau, ich bin ja schon ein bisschen mehr gelesen als du. Du bist da an einer ganz heißen Sache dran, Laura.
Ah.
Und was denkst du jetzt mal so... 2, 3 Gedanken, warum sich Menschen vor Puppen gruseln. Also im Grunde haben wir es jetzt ja schon so ein bisschen rausgearbeitet, ne? Dass es um einen Zwischenraum geht und...
Also ich glaube, was ein ganz großer Punkt ist, dass Puppen als Abbild, also als Spiegel für uns dienen.
Mhm.
Und du letztendlich in diesem Spiegel das siehst, was in dir vielleicht als... tiefes Geheimnis drin, als dunkle Seite drin ist, die nicht...
Als Schattenseite.
Die nicht transformiert ist, die nicht raus darf.
Ja. Sehe ich auch so. Ja. Werden wir gleich noch weiter vertiefen. Mir ist noch eine Sache, die hätte ich gerne schon an einer früheren Stelle gebracht. Ich habe mich mal vor einer Puppe gegruselt.
Okay.
Also die einzige Puppe, in Anführungszeichen, die mir eingefallen ist, vor der ich mich gegruselt habe, war eine Marionettenpuppe. Die meine Mutter als, die muss sie mit Anfang 20, da war ich ganz klein, die hatte so eine Phase, ein paar Jahre, wo sie sich für Puppenspiel interessiert hat und irgendwie scheinbar auch Figuren selber gebaut hat. Und da erinnere ich mich an eine Marionette, die bei uns in der Wohnung hing, von ihr gebaut. Eine Art Vogel mit so irre langen, starksigen Beinen, ein irre langer Hals, dann so ein Kopf, der da irgendwie auch an so einem Faden hing und ich weiß nicht, der Körper und auch der Kopf war aus einem ganz großen Wollknäuel gemacht, also was man auch gesehen hat, das war so ein...
Ja.
Und das Unheimliche, und ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, was ich unheimlicher fand, ob ich es unheimlicher fand, wenn diese Marionette bespielt wurde, weil ab und zu hat sie auch genommen, oder wenn sie da einfach nur hing und leblos hing.
Ach, spannend.
Und ich weiß noch, wie die sich bewegt hat, ne? Diese langsam, sachten Bewegungen, so, ne? Wenn jemand das so übt, mit der Marionettenpuppe umzugehen. Boah, wenn die dann so auf mich zukam, also das fand ich wirklich zum Gruseln.
Okay.
Heute, ich habe diese Puppe, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, wahrscheinlich fände ich sie heute einfach nur noch lustig, aber als Kind...
Und weißt du, was das dann genau, diesen Grusel ausgelöst?
Ja, eben also, dieser Wechsel zwischen lebendig und belebt auf jeden Fall. Und ich glaube auch, sie hatte ja einen offensichtlich handgemachten Charakter. Also ich kann mich noch erinnern, eben, dass der Körper Wollknäule waren.
Ja.
Ja, wir hatten ja auch nichts im Osten. Und so ein sehr, die Füße waren so vom Quirl. Vom Quirl die Köpfe, das weiß ich auch noch.
Ja,
also
ja.
Sie hatte einen offensichtlich handgemachten Charakter und mir war sicher klar, dass meine Mutter die gemacht hat, obwohl ich nicht dabei war. Und trotzdem wirkt es auf mich so echt.
Und also dieses, das und Totes und, plötzlich
genau,
lebendig
wird. Und dieses Switchen zwischen echt, unecht, tot, lebendig, leblos, belebt, das fand ich, ich denke, das war der Kern der Unheimlichkeit bei mir. Was ich ganz unheimlich bei Puppen finde, ist, wenn sie so glotzen. Mhm. Das hatten wir auch gerade bei den Bildern.
Ja,
so diese Augen, die so glotzen oder einfach nur wahnsinnig aussehen.
Ja.
Puppen so unheimlich starr sind. Also wenn sie so ganz unbeweglich wirken und irgendwie so versteinert.
Ja.
Ich finde es unheimlich, wenn Puppen Spuren von Misshandlung tragen. Mhm. Haben wir, glaube ich, auch gerade so ein bisschen rausgearbeitet. Mhm. Wenn sie vernachlässigt, verängstigt oder entsetzt aussehen.
Mhm.
Und ne, wie du schon sagst, das wird der Spiegel in meine Seele sein. So, ne? Und was ich eigentlich am allerunheimlichsten finde, und ich weiß nicht, ob diese Bilder wirklich existieren, aber bei dem Thema geht es auch ums kollektive Gedächtnis. Ich meine, es gibt Bilder von KZs, als sie befreit wurden, ne, dann, wo so Hinterlassenschaften von Kindern, so, ne? Und teilweise auch Puppen. Und das finde ich, ne, das löst ja ganz...
Das sind bei mir die Schuhberge. Da
genau,
bei
Schuhe.
Mir
und zu. Ich meine, da gibt es auch Puppen. Ich hatte das auch kurz recherchiert. Ich wollte gar nicht tiefer eintauchen, weil mir das alles noch sehr nahe geht. Und da gibt es natürlich Geschichten von Puppen, die überlebt haben. Das sind heute auch Ausstellungsstücke, aber es gibt eben auch, ich meine, dieses ganz unpersönlich, einfach diese Haufen von Hinterlassenschaften, die eben davon zeugen, was Kindern, Menschen natürlich, aber besonders auch Kindern, das ist einfach besonders grausam, eben dort angetan wurde. Und für mich habe ich so rausgearbeitet, jetzt so in der Vorbereitung, ne, so Thema Gruselpuppen, was gruselt mich bei Puppen? Bei mir geht es um diesen Grenzbereich zwischen lebendig und tot sein, ja, zwischen Gut und Böse auch und zwischen dieser und jener Welt.
Ja, ja.
So. Ja, und wir sind ja nicht die Ersten, die sich damit beschäftigen. Und es gibt tatsächlich wahnsinnig viel Literatur zu dem Thema. Und eine Frau, die zu Puppen forscht, das ist die Insa Vogen. Das ist eine Professorin für Psychologie. Und die hat es in einem Radio-Feature, das ich vor Jahren mal gehört habe. Und dann habe ich mitgeschrieben, weil sie so tolle Sachen gesagt hat. Und die hat vor Jahren eben mal in einem Radio-Feature gesagt, Puppen sind subversiv, weil sie nicht eindeutig sind. Sie sind uneindeutig. Man weiß nicht, ob sie leben oder tot sind. Man weiß nicht, ob sie hohl sind oder etwas in ihnen steckt. Also lösen sie von vornherein ambivalente Gefühle aus. Insofern ist die Puppe auch immer offen. Sie lässt zu, dass ich sie in einer bestimmten Weise interpretiere.
Mhm.
Das hat mich jahrelang begleitet, dieses Zitat. Und ich wusste, dass ich es habe. Und ich wusste auch, dass wir es bringen zu diesem Anlass jetzt.
Ja.
Weil sie bringt es sehr gut auf den Punkt. Und gerade dieses Wort interpretieren jetzt hier am Ende finde ich ganz wichtig, weil eine Puppe, die eine Person schön findet, kann die andere hässlich finden oder unheimlich finden.
Ja.
Und es ist unsere Wahrnehmung. So, und kannst das niemandem vorschreiben.
Oder auch in welchem Kontext sie kommt. Ne? Wie dieses Bild von den Clowns.
Genau, Kontext.
Du machst, wie beim Filmschnitt. Du bringst etwas dazu, was Grusel hervorruft und schon ist das nächste Bild hat eine andere Wirkung.
Als und auch persönliche Erfahrung hast du als Kind mal mit einem Clown. Das ist übrigens ein Thema, Laura, das kommt noch. Ich weiß, du willst es nicht unbedingt, aber das kommt noch. Die Clowns bringen wir hier noch in den Podcast. Na, wenn du als Kind eine unheimliche Begegnung mit einem Clown hattest, was nicht selten ist. Mit dir sicher nicht, aber... Ich kenne auch noch die Clowns aus den 80ern.
Ja, ja.
Ne, dann kann es sein, dass ein Kind immer schreiend davonläuft, wenn es einen Clown sieht. So, ne? Genau, aber zurück zu den Puppen. Also tatsächlich ist das Gruselthema bei Puppen so alt wie die Puppen selbst. Denn das vom Menschen geschaffene Geschöpf, das auf einmal ein eigenes Leben entfaltet, scheint zugleich Faszination und Urangst des Menschen zu sein. Und das ist auf ganz konkrete Eigenschaften und Wirkungen der Puppe zurückzuführen. Also vieles haben wir hier auch schon angedeutet. Also das erste, Puppen sind anthropomorph. Das ist ein Wort, das ich jetzt erst gelernt habe. Du kanntest es vielleicht schon. Und anthropomorph heißt, den Puppen werden in Gestalt und Verhalten menschenähnliche Eigenschaften zugeschrieben. Das machen wir automatisch, einfach ja, weil die Puppen so aussehen wie wir.
Das, was ich meinte mit dem Spiegel.
Genau, mit dem
Spiegel. Uns einfach als sehr guter Spiegel. Ja.
Und dadurch haben sie eine Doppelgängerfunktion, die Menschen seit jeher fasziniert. Ne? Das heißt, wir erkennen uns in der Puppe und wir identifizieren uns irgendwie auch mit der Puppe. Nur so können ja all diese Gefühle überhaupt entstehen. So, ne? Und durch ihren anthropomorphen Charakter entsteht eine besondere Mensch-Ding-Beziehung, in der es um Verlebendigung, Beseelung und zum Leben erwecken von unbelebter Materie geht. Also wir schwanken immer so zwischen, ist die Puppe jetzt tot oder lebendig?
Ja.
Ist das Wesen jetzt echt oder unecht? Das macht diese Beziehung aus. Und auch bei Kindern im Spiel, ne, ist Spiel jetzt Fantasie oder ist es Wirklichkeit? Und in dieser speziellen Beziehung ist eine klare Grenze oder Grenzziehung zwischen Wirklichkeit und Imagination schwierig und es entsteht das Dazwischen, also so ein Raum für Unbewusstes und Unheimliches und das ist eben diese Uneindeutigkeit, was ist echt und was nicht, was ist gespielt und was nicht. Also in dem Bereich bewegen wir uns ja ständig, ob wir jetzt als Kinder mit Puppen spielen oder auch als Erwachsene dann irgendwie mit ihnen in Beziehung treten. Durch ihre Beseelbarkeit ist die Puppe eine Grenzgängerin zwischen Leben und Tod und damit eben per se auch immer mit dem Unheimlichen verbunden. Du hast das gerade schon gesagt, die Puppe kann ja wie eine Leiche aussehen.
Ja.
Je echter die Puppe aussieht, gerade die Babypuppen, desto eher kommen sie ja dem leblosen Menschenkörper nahe.
Ja.
Da ist es ganz gut nachvollziehbar eigentlich, dieser Zwischenraum von nicht genau wissen.
Ja, ja.
Und das ist das Vage, was du vor uns gesagt hast, dieses im Vage bleiben. Womit habe ich es hier eigentlich zu tun?
Ja.
So. Und es ist tatsächlich so, dass Puppen für viele Menschen eine Aura des Unheimlichen haben. Also das spiegelt unsere, ne, was wir so hören. Aber ich habe es auch wirklich viel lesen können in der Vorbereitung. Und ja, diese Wahrnehmung des Unheimlichen, diese Aura des Unheimlichen, die kann sich eben bis zur sogenannten Pupaphobie steigern.
Wow,
und das wurde,
gibt die
Pupaphobie. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Es gibt Pupaphobie und das ist die krankhafte Angst vor Puppen.
Mhm.
Und ich habe ein bisschen dazu gelesen, also wir reden jetzt nicht von, oh, die finde ich unheimlich, sondern wir reden
richtig,
jetzt
ja,
von
also wie von Spinnen manche, ja.
Genau.
Weißt du, was mir gerade noch vom Gedanke kommt? Es ist ja auch noch, das ist das eine, dass die Puppe mal lebendig, mal unlebendig aussieht. Aber es geht ja auch noch auf die Ebene, dass wenn ich als Mensch eine Puppe, heißt ein menschliches Wesen, erschöpfen kann, hebe ich mich ja auf die Stelle auch des Göttlichen, des Universellen, des Schöpfers. Also kann sogar diese Instanz, ermächtige ich mich dieser Instanz. Und da kommen wir an ganz große Schuld und auch Autoritätsdinge ran, darf ich mich auf diese Stufe erheben?
Genau, darf ich das? Ganz interessanter Gedanke, da fällt mir ein, dass ich am Wochenende mit einer Kursteilnehmerin über so Puppen in der muslimischen Religion gesprochen habe. Und
stimmt, der darf auch das Gesicht nicht
abgebildet. Genau, und da geht es eben darum, du darfst dir kein Bild machen.
Ja.
Hat jetzt religiöse Hintergründe. Ich weiß darüber nicht viel. Das würde ich auch gerne nochmal recherchieren. Aber da kommen wir vielleicht auch ein bisschen dahin. Ne? Also darfst dich nicht auf eine Stufe mit Gott stellen und dann Gott spielen im Grunde. Und
genau, das ist ja auch eine ganz große Lust und Angst im Menschlichen. Ne?
Genau.
Was wir ja eigentlich die ganze Zeit versuchen mit künstlicher Intelligenz, mit Klonen. Ne? Wir versuchen ja immer mehr, diesen einen Funken, der Leben ausmacht, dahin zu kommen, das selbst zu schaffen.
Und wir können das Gute schaffen, wir können das Böse schaffen.
Ja.
Spannend. Also Pupaphobie.
Pupperphobie.
Haben nicht viele Menschen, habe ich gelesen. Ist wirklich eher selten, aber da kann man mal zumindest das Spektrum sehen, ne? Von oh, Puppen sind unheimlich bis hin zu, ich kriege wirklich ernsthafte Angstzustände und Seelenpein, wenn ich es mit Puppen zu tun habe. Ja, und wo kommt es jetzt her? Also dieses beunruhigende Gefühl, die innere Spannung, die Ambivalenz entsteht eben genau durch die Wahrnehmung von Gegensätzen. Also wenn wir eine Puppe vor uns haben, ist dieses Wesen lebendig oder leblos? Ist es künstlich oder natürlich? Geboren oder geschaffen? Echt oder unecht? Leer oder beseelt? Subjekt oder Objekt? Vertraut oder andersartig? Ist es autonom oder fremdbestimmt? Ist es schön oder hässlich? Gut oder böse? Oder kurz, ist es Puppe oder Mensch? Mhm. Also es sieht man mal so das, auch das Spektrum der Gegensätze, also womit wir es da eigentlich zu tun haben. Das ist uns natürlich nicht bewusst. Ne?
Ja,
das,
ja.
Aber das spielt sich in unserem Inneren ab. Das müssen wir immer abgleichen, wenn wir ein menschenähnliches Wesen sehen.
Ja,
so.
Ja, ja.
Und Yoko Tawada, eine japanischstämmige Schriftstellerin, die über Spielzeug als magische Objekte geschrieben hat, fasst es so zusammen. Dieser Widerspruch gilt für alle Puppen. Sie sehen aus, als wären sie Menschen und zugleich nicht. Oder als wären sie keine Menschen und zugleich doch.
Mhm.
Mhm, da stellst du mir gleich die Haare auf.
Ja,
also die herrschen
auch.
Genau. Ja, Schein oder Sein, das sind eben nochmal so vielleicht knackig zusammengefasst, das ist das Gegensatzpaar, um das es sich in der Beziehung zwischen Mensch und Puppe dreht. Und ich würde sogar sagen, dass es ohne diese Uneindeutigkeit von leblos und belebt diese besondere Beziehung zwischen Mensch und Puppe auch gar nicht geben würde. Also dann wäre die Puppe einfach nur ein Spielzeugauto.
Ja.
Das ist nie unheimlich sozusagen.
Ja. Wobei, wenn ich so Jungs beim Spielen mit Autos zuschaue, die haben ja einen Bezug zu denen.
Ja,
das ist auch schon fast menschlich.
Ja, genau, dann hast du auch wieder das Verlebendigen vielleicht.
Ja, ja.
Ne? Dann
bekommt
das Auto anthropomorphe Eigenschaften. Klar, das kannst du natürlich übertragen. Ist bei einem Auto schwierig. Das kriegt vielleicht dann auch nur ein Autoliebhaber hin oder eine Autoliebhaberin. Und in der Küche mit einem Kochlöffel kriegst du vielleicht auch irgendjemand hin. Aber bei der Puppe ist es eben, ich glaube, es ist einfach in die Puppe eingebaut.
Auf jeden Fall.
So,
ja,
ne? Ja, und der Schein des Lebens macht die Puppe zur realen, geliebten Spielgefährtin, Freundin und Lebensbegleiterin. Und der Schein des Todes verleiht ihr eine unheimliche Aura, indem sie uns an unsere eigene, unausweichliche Vergänglichkeit und Sterblichkeit erinnert. Ich glaube, das ist überhaupt der Kern von Unheimlichkeit.
Ja.
Ist unsere tiefste, tiefste Angst und
vor dem absolut Unausweichlichen.
Genau, vor dem absolut Unausweichlichen. Und auch dem größten Rätsel, im Grunde ist ja der Tod das größte Rätsel unseres Lebens.
Ja.
Und wenn wir in diesen Grenzbereich kommen, ne, wo es leblos, unbelebt, kommen wir auch mit dieser Dimension in uns selbst in Berührung. Ja. Das war's schon.
Ja, wunderbar.
Das ist der Grund, warum Puppen unheimlich sind. Schein und Sein.
Ja.
Klingt so einfach, aber ich finde, das ist, man kann immer tiefer eintauchen und immer mehr darin erkennen. Und ich bin auch immer ein schönes Zitat gestolpert. Das habe ich oft, wenn wir so Themen behandeln, die so an dieses, ja, auch ein bisschen in diesen magischen Bereich, in diesen Rätselbereich kommen. Ich bin ja ein analytischer Mensch, viel mehr als du. Und ich will es hier immer alles ergründen und ich will es verstehen und ich wollte auch das Thema verstehen.
Ja.
Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Ich würde sagen, zu 80% habe ich es verstanden. Der Rest ist mir immer noch nicht so ganz klar. Und dann bin ich jetzt vor ein paar Tagen über ein Zitat von dem heiligen Augustinus gestoßen. Und das Zitat lautet, wenn du es verstanden hast, dann ist es nicht Gott.
Ah.
Und das hat in mir so einen Anklang gefunden, weil ich dachte, ja, das Leben ist so unergründlich eigentlich. Wir können es nicht verstehen. Wir können nicht wirklich verstehen, warum es Dinge Angst machen. Und wir können auch die Liebe nicht wirklich verstehen. Und wir können auch Schönheit nicht wirklich verstehen.
Ja.
Wenn wir es versuchen hier im Podcast.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, es ist immer diese kleine magische Dimension.
Da bleibt immer noch so ein Rest Ungewissheit.
Ja, ja.
Und das ist ja auch das Interessante. Und das haben wir schon mal rausgearbeitet. Das ist vielleicht der Grund, diese 20%, die wir nicht verstehen, warum wir weitermachen. Ja. Warum wir weiter Podcast machen, warum wir weiter Puppen machen. Ja, so viel zur Theorie. Und ja, ich würde jetzt gerne mal noch mal weitergehen. Was sagt uns das jetzt eigentlich? Ja, jetzt sitzen hier zwei Puppenmacherinnen, die über unheimliche Puppen sprechen und die das Thema auch so, so wichtig und interessant finden, dass sie es mit der Welt teilen wollen. Und ja, ich würde jetzt gerne nochmal in den Bereich gehen, was bedeutet das eigentlich für uns als Puppenmacherin oder überhaupt für Menschen, die sich mit Puppen viel beschäftigen, die sie selber machen oder auch in ihrem Lebensbereich sich damit umgeben. Also Puppen sind uneindeutige, leblos belebte Wesen, die ambivalente Gefühle auslösen können. Das haben wir jetzt rausgearbeitet. Und als Puppenmacherin kommen wir damit ja auf ganz besondere Weise in Berührung. Also wir stellen diese Dinge, ich nenne jetzt mal Puppen Dinge und Dinge bitte in Anführungszeichen denken, wir stellen ja diese Dinge aus anorganischer Materie her, die dann von anderen Menschen, Kindern meistens, beseelt und belebt und als Menschen ähnlich wahrgenommen werden. Und da sind wir so in dem Bereich, den du gerade angesprochen hast, eigentlich spielen wir Gott damit. Ja. Eigentlich stellen wir uns damit auf die Stufe des Schöpfers oder der Schöpfung, sagen wir es mal so ein bisschen neutraler ausgedrückt, und erschaffen Leben, kann man so sagen. Und ist es nicht auch ein bisschen unheimlich, Laura? Hast du so einen Moment manchmal, es wird dir nicht immer durch den Kopf gehen, nehme ich an, wenn du Puppen machst, aber kennst du das explizit jetzt aus dem Prozess des Puppenmachens, dass es dir doch mal so ein bisschen eiskalt den Nacken runter oder den Rücken runterläuft?
Das Rücken runterlaufen eher nicht, aber ich habe schon selten bewusst, meistens unbewusst, möchte ich nur Puppen machen, zum Beispiel, wenn ich
möchte keine Puppen machen, wenn ich zum Beispiel wütend bin. Also wenn ich gute Gedanken habe oder ich
wenn beim, du schlechte Energie reingeben
genau wirst. Beim Puppenmachen würde ich mir dann nicht irgendwelche zum Beispiel keine Nachrichten anhören oder sowas. Ne? Also ich achte schon darauf, was ich energetisch in die Puppen gebe, wenn ich sie mache.
Okay, das ist interessant. Ja.
Und also es gibt bei mir stille Puppen und es gibt bei mir Puppen mit Musik und es gibt bei mir Puppen mit einem Hörbuch.
Also bist du dir ja auch, eigentlich dann kann man sagen, bewusst in dem Moment, dass es ein, ja, wie habe ich das jetzt hier genannt, ein Prozess der Verlebendigung, Beseelung und zum Leben erwecken ist und dass die Energie, die du in dem Moment reingibst, in der Puppe auch drin ist. So, also das wäre so der Rückschluss, so wie man dann schwangeren Müttern rät, lieber die klassische Musik zu hören als die Todesmeldungen.
Ja.
Weil irgendwie klar ist, emotional wird das sicher in irgendeiner Form übertragen. So.
Ich bin da absolut nicht total bewusst, das würde ich mir nicht rausnehmen, genau. So eine Größe. Aber dass ich da schon immer mehr drauf achte, auf jeden Fall. Und
ich finde auch zum Thema Bewusstsein, auch wenn wir jetzt hier dem Thema 1,5 Stunden Raum geben, es ist uns nicht immer bewusst, was wir machen. Es kann uns, ne, ja. Wir können nie 100%ig bewusst sein. Und auch dieser Zwischenraum, in dem wir die Puppen gestalten, also dieser Dimension dieses Zwischenraums, müssen wir uns nicht bewusst sein, um unsere Arbeit gut zu machen. Auch wenn du das jetzt vielleicht für dich nutzt, indem du irgendwie sagst, das ist die Schwingung und die Qualität, die ich reingeben will. Aber ich finde trotzdem, es lohnt sich mal einen Blick hinein in diesen Zwischenraum, um ihn so ein bisschen zu erforschen und was über uns selbst vielleicht zu erfahren. Das muss man nicht bei jeder Puppe machen, aber man kann es ja vielleicht mal in den Prozess mit reinnehmen und sagen, jetzt gucke ich mal, was passiert. So, ne?
Und wenn wir davon ausgehen, dass Gedanke Materie schafft, das Geistige sich materialisiert, dann ist ja eigentlich mit jeder Handlung.
Ja.
Ne? Es ist ja immer wichtiger, jede Handlung, die wir machen, auch Kochen, ganz wichtig. Was für Empfindungen habe ich beim Kochen, ne? Dass ich das mit reingebe.
Das ist ein absolut richtiger Gedanke und da kommt mir sofort wieder die Idee, aber Puppen sind eben auch sowas Besonderes und da kannst du noch bewusster sein.
Ja,
so, ne?
Ja.
Weil wir eben da am Menschen arbeiten.
Ja.
So. Und genau. Ich habe so zwei Impulse mitgebracht, so für unsere Hörerinnen oder auch vielleicht auch mal für uns, was man jetzt mit dem Thema machen kann. Und den ersten habe ich genannt, dem Unheimlichen in uns selbst begegnen. Das hast du vorhin ganz zu Anfang schon angesprochen mit dem Spiegel der Seele und was ja. die unheimlichen Puppen uns eigentlich über uns selber erzählen. Es sind ja nicht nur wir, die von den Puppen wissen wollen, ob sie jetzt lebendig sind oder nicht, sondern umgedreht fragen die Puppen uns auch, wie es eigentlich um unsere eigene Lebendigkeit steht. Also, ob wir Gefühle haben oder abgestumpft sind, ob wir unsere Wahrheit sprechen oder uns selbst verleugnen, ob wir ein selbstbestimmtes Leben führen oder nach den Vorstellungen anderer, etc. Also da gibt es ja ganz viel. Ich denke, oder was ich so jetzt auch mitnehme aus meiner Recherche, diese Uneindeutigkeit, also in ihrer Uneindeutigkeit spiegeln die Puppen uns eigentlich unsere eigene Widersprüchlichkeit. Und die haben wir ja alle. Wir alle tragen Widersprüche in uns. Und wenn wir unsere eigenen Widersprüche kennen, dann können wir sie, glaube ich, leichter annehmen und aushalten und eine Toleranz entwickeln und selbst gegenüber, aber auch anderen Menschen. Und da, finde ich, sind wir auch so ein bisschen in unseren aktuellen Zeiten. Mhm. Ich habe jetzt das Stichwort Ambiguitätstoleranz noch mitgebracht.
Kannst du das bitte?
Ja, kann ich.
Kannst du das bitte verständlich
machen? Das ist ein Wort, was in letzter Zeit sehr viel bemüht wird, die sogenannte Ambiguitätstoleranz, auch Unsicherheits- oder Ungewissheitstoleranz. Und das ist die Fähigkeit, mehrdeutige und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen.
Ah, okay.
Und das kannst du auf jedes Thema beziehen, was dich momentan in unserer Gesellschaft abspielt. Da wirst du sofort Bescheid, ne? Und ich glaube, dass vieles von dem, womit wir uns jetzt als Gesellschaft gerade rumplagen, ja, auch diese ganze Empörungswelle, dieses sofortige nach außen tragen von allen möglichen Emotionen, ganz viel damit zu tun hat, dass wir uns nach Eindeutigkeit sehen und dass diese Eindeutigkeit aber nicht gibt.
Mhm.
Und ich glaube, dass es ein wichtiges Training ist, eine wichtige Übung, das erstmal in uns selber zu sehen, dass auch wir Widersprüche haben. Wir können gleichzeitig sagen, ganz einfaches Beispiel, ich bin gegen Krieg und gleichzeitig sagen, ich bin für den Krieg in der Ukraine. Das ist ein richtig doofes Beispiel, weil, naja, irgendwie auch ein doofes. Ja. Aber so, um es jetzt mal so ganz doll zuzuspitzen. Das kennen vielleicht jetzt viele gerade in dieser Zeit. Und diese innere Spannung müssen wir ja aushalten. Wir können es ja nicht auflösen.
Ja.
Das kann es auf ganz viele Themen beziehen. So. Und vielleicht können die Puppen, weiß ich nicht, vielleicht ist das ein Anlass, mal darüber nachzudenken.
Ja.
Eigene Widersprüche, das eigene Unheimliche. Was ist mir eigentlich an mir selber unheimlich?
Ja, und wenn ich so ein Gruselobjekt habe, betrachte, das einfach länger zu untersuchen, was gruselt mich jetzt da genau dran?
Was gruselt mich? Was macht mir Angst?
Und das wirklich mit der Pinzette auseinanderzunehmen, zu sezieren und gucken, bis zu einem gewissen Kern durchzukommen.
Bis zu den 80%, denn sonst ist es ja nicht Gott.
Genau, ich sage ja einen gewissen Kern. Genau. Wir wollen keine Kernspaltung betreiben.
Und wenn wir beim Thema Puppen und Grusel und Unheimlichkeit sind wir ja auch beim Thema Tod und Vergänglichkeit. Und auch da kann eben genau dieses Gefühl von Unheimlichkeit oder einfach diese ganze Oktober-November-Energie uns eigentlich mal einladen, über unsere eigene
Vergänglichkeit
nachzudenken, über unseren eigenen Tod.
Ja, absolut. Das ist ja eigentlich, das ist diese Zeit, die uns da einlädt, das mal anzuschauen und zu schauen, was ist für mich Tod? Ein Ende oder ist es für mich ein Übergang?
Ja, genau.
Was ist mit denen, die tot sind?
Mhm.
Sind die da? Sind die nicht mehr da?
Genau. Ganz, sind ganz viele Fragen. Und eben, ich glaube, dass wir an die Fragen eben nicht rankommen, wenn wir uns nur in dieser Halloween-Oberflächlichkeit befinden. Ja, da ist einfach zu viel Theater, um wirklich so hinter die Kulissen zu gucken, ne?
Wie bei dahinter zu gucken, wenn es überall Klim-Bim-Bim macht und du nicht wirklich an diese Herzensqualität
rankommst. Also es sind Dinge, die musst du bewusst angehen, wenn man sich dafür interessiert.
Ja.
Und wie gesagt, das ist jetzt hier eine Einladung. Genau, also das war jetzt mal so die erste Idee, wer sich traut, muss man ja wirklich sagen, wer sich traut, einfach mal die eigene Unheimlichkeit anzuschauen. Und die zweite Idee ist vielleicht ein bisschen konkreter. Das habe ich überschrieben mit eine unheimliche Puppe gestalten. Ja, wenn es darum geht, die eigenen Schatten zu erforschen, dann kann es eine gute Übung sein, mal bewusst von den eigenen Puppenschönheitsnormen abzuweichen. Das ist nicht meine letzte Seite hier. Also, ja, und vielleicht mal ganz bewusst eine unheimliche und / oder hässliche Puppe zu gestalten. Und das will ich jetzt irgendwie, das will ich gerne auch jetzt zum Abschluss besprechen. Glaubst du, dass man eine gruselige Puppe gestalten kann? Und wenn ja, wie würdest du es machen?
Also die Frage ist, ob ich es schaffen würde, für alle eine gruselige Puppe zu gestalten, ne? Weil das ist natürlich schwierig.
Vielleicht eine für dich gruselige.
Für mich gruselige?
Die den Anschein von
gruselig. Ja. Komischerweise kommt immer dieser eine Gedanke zu mir, das bin so ich. Dann, okay, könnte ich machen, kein Problem. Aber dann habe ich diese Puppe hier sitzen. Ich habe doch keinen Platz für Sachen. Ich muss sie doch so wieder loswerden.
Nee, dann stelle ich die Aufgabe dir an. Nein. Du bist jetzt zu sehr in der Materie. Dann kriegst du eine andere Aufgabe. Eine Kundin schreibt dir, ich wünsche mir eine Puppe so richtig zum Gruseln. Eben um mal meine eigene unheimliche Seite zu reflektieren.
Oh, da hätte ich richtig Lust drauf, sogar das
zu machen. Und wie wird, was denkst du mal so ganz oberflächlich? Weißt du, konntest dich jetzt nicht wirklich vorbereiten auf diese Frage. Ja, aber so war der erste Gedanke, wie würdest du es machen, dass sie unheimlich aussieht, dass die Kundin sich vielleicht ein bisschen gruselt?
Ich würde die Kundin fragen, vor was sie sich gruselt.
Okay,
also. Ich würde es auf jeden Fall auf die Kundin zuschneiden, was sie gruselt, und dementsprechend würde ich sie dann gestalten. Und ich würde, glaube ich, damit arbeiten, dass ich aus den gewohnten Proportionen rausgehe.
Ah ja, okay.
Das wäre so meine erste Überlegung. Dann würde ich mich in dunkle Farben begeben.
Würdest du mit solchen Klischees arbeiten, da die roten Augen zu sticken oder Abnutzungsspuren, vielleicht ein Loch reinscheuern oder sowas? Also würdest du sowas machen oder siehst du es eher auf einer subtileren Ebene?
Das hinge dann wahrscheinlich ja, von den Gruselfaktoren der Kundin ab, was sie gruselt.
Ja.
Aber ich hätte total Lust darauf, muss ich sagen.
Okay, also, wer sich berufen fühlt, von Laura sich eine Gruselpuppe anfertigt.
Ich mache ja keine Auftragsarbeiten, weil ich keine Zeit habe. Okay. Aber.
Na, wer weiß, was kommt.
Eine Gruselpuppe.
Und dann ist auch die Frage, das hatte ich jetzt schon in der Einleitung so ein bisschen drin. Siehst du eine Abgrenzung zwischen hässlich und unheimlich? Also, wir haben ja immer dieses Schönheitsthema gemacht. Das heißt, wenn man über die schöne Puppe spricht, heißt es, es gibt ja scheinbar auch das Gegenteil davon. Und wenn du jetzt den Auftrag hättest, eine unheimliche Puppe zu machen, würdest du in die Hässlichkeitsfalle tappen, sage ich mal. Also würdest du dann in erster Linie vielleicht sie hässlich machen? Im Sinne von,
nee,
da stimmen dann die Proportionen nicht oder ich arbeite hier absichtlich ungenau oder ich nehme hier so eine ganz künstliche Farbe für die Haare oder so. Was sind jetzt so Hässlichkeitsassoziationen?
Nee, ich glaube, ich würde anders rangehen. Ich glaube, gruselig ist für mich nicht hässlich.
Ist nicht hässlich, ne?
Das hat
ich würde auch sagen, dass
miteinander zu tun. Das löst zwei unterschiedliche Gefühle bei mir auf.
Kann mich nämlich noch erinnern, dass wir das angesprochen haben in dieser Folge über Schönheit. Meine hässliche Puppe machen.
Und ich hätte größere Probleme, eine hässliche zu machen, als eine gruselige.
Genau. Ich habe mich ja auch ich habe das ja damals oft gemacht, das Thema mit der Hässlichkeit, weil ich mich erinnert habe, dass meine jahrelange Wegbegleiterin, Coachingfrau, mir diese Aufgabe schon vor über 10 Jahren gegeben hat. Ich habe gesagt, Maria, jetzt machst du mal eine hässliche Puppe. Und guckst mal, was passiert. Und ich trage diese Aufgabe irgendwie mit mir, den ganzen Weg jetzt, den ich mit den Puppen... ich habe das noch nie gemacht. Manchmal denke ich so, ja, ich würde das dann so und so vielleicht machen. Oh, nee, das wird doch trotzdem wieder total schön. Und dann haben wir auch in der Schönheitsfolge die These aufgestellt, dass einem das eben nicht gelingen wird, eine hässliche Puppe zu machen. Weil es Ja, weil die Liebe sich einfach durch den Schöpfungsprozess bahnbrechen wird und du nicht in diese Ablehnung kommen wirst. Also finde ich hochphilosophische Fragen.
Und auch du willst ja nicht so lange Zeit mit etwas verbringen,
was
dir zuwider ist.
Genau.
Und beim Grusel hast du ein leicht wohliges Gefühl.
Ja, ja.
Deswegen geht das gut. Oder es macht auch Freude, eben das Innere zu erforschen, wie tief, wo sitzt der Grusel.
Und vielleicht kann es ja sogar auch interessant sein, auch wenn es jetzt vielleicht schon durchgeklungen ist, dass wir nicht so viel von diesen Klischees halten, aber vielleicht kann das auch mal total cool sein, mit all diesen Klischees zu arbeiten.
Ja.
Also mal eine Klischee-Gruselpuppe zu machen, wie sie im Buche steht.
Ja.
Und dann vielleicht mal mit der Puppe hausieren gehen und mal gucken, wie die Reaktionen sind. Und vielleicht wird ein Großteil der Menschen auch sagen, ist die süß?
Ja, wahrscheinlich.
Ist die süß?
Wahrscheinlich.
Also.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, und die letzte Frage, die ich notiert habe. Glaubst du, dass es in unserer Hand liegt, ob Menschen unsere Puppen unheimlich finden? Also jetzt die wir regulär machen, jetzt nicht die wir absichtlich unheimlich gestalten, was wir sowieso nicht machen. Aber glaubst du, dass wir es in irgendeiner Form beeinflussen können, ob Menschen sich vor unseren Puppen gruseln?
Nicht wirklich, wenn ich an diese Aussage von der Frau, die ich zu Anfang erwähnt hatte, dass sie Angst hatte, das wären Voodoo-Puppen. Ne? Wenn ich daran denke, es ist so viel im Menschen drin, was er nach außen projiziert.
Ja.
Nee, ich glaube, das also...
Ich merke das manchmal in Kursen, da kommt schon so, also mit dem Voodoo, das habe ich eben auch ein paar Mal schon gehört, oder dass dann Eltern im Kurs erzählen, ja, mein Kind hat die Puppe dann doch nicht so gut angenommen und ich manchmal in so eine Rechtfertigung gehen will, ja, aber die Puppen, so, ja, aber die Absicht war doch gut oder und dann wird mir so klar, wir stecken einfach nicht drin, auch in den Kindern und dass hier und da ein Kind absolut nichts mit Puppen zu tun haben will, kann ja auch genau in diesem Unheimlichkeitsthema liegen. Wir werden es nie erfahren, weil das ein Dreijähriger nicht ausdrücken kann.
Ja.
Und ich glaube auch, das müssen wir komplett abgeben und wir werden uns nicht davor bewahren können, dass eben Leute wie diese Freundin da von meinem Vater, die hätte ja auch sagen können, ich finde deine Puppen, ehrlich gesagt, total gruselig.
Ja, genau.
Und ich wäre natürlich zusammengezuckt und das hätte mir sehr zu denken gegeben, aber ich wäre wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit darauf gekommen, okay, das ist ihre Wahrnehmung.
Ja, ja.
Andere Menschen finden die schön.
Ja.
Und es ist okay so.
Ja.
Ja, also vielleicht zum Abschluss als kleines Fazit. Puppen sind leblos belebte Wesen und wir müssen immer Zweifel über ihre wahre Natur haben. Und das macht sie per se unheimlich. Deshalb können Puppen eben bei unseren Käuferinnen, bei unseren Kursteilnehmerinnen, bei den Kindern gemischte Gefühle auslösen und sogar Angst machen. Dessen sollten wir uns als Puppenmacherinnen immer bewusst sein, egal wie unsere Puppen aussehen und egal mit welcher guten Absicht wir sie eigentlich angefertigt haben. Und ob Puppen... Oder nee, umgedreht. Ob Menschen sich vor unseren Puppen gruseln, liegt nicht in unserer Hand, aber wir können offen sein für jegliche Gefühle und Reaktionen und vor allen Dingen sie nicht bewerten und uns stattdessen mit unseren eigenen Schatten und Ängsten auseinandersetzen. Denn meist verliert das Unheimliche seinen Schrecken, wenn man sich mit ihm vertraut macht und ihm mit Liebe begegnet.
Sehr schön.
Auch der Gegensatz von heimlich und unheimlich, das ist mir jetzt erst klar geworden.
Ja.
Das kommt von heimelig.
Ja.
Und dass eben die Dinge, die uns nicht vertraut
sind, weil man fühlt sich nicht
zu Hause. Genau, fand ich. Also die Etymologie ist, also die Wortherkunft ist ganz, kann ganz aufschlussreich sein.
Mir kommen gerade zwei Gedanken. Warte, jetzt habe ich sie schon wieder. Hey, was waren denn das gerade für zwei Gedanken? Ah, ein Gedanke. Mir kommt gerade der Gedanke mal, eine Folge aus Sicht der Puppe zu machen, sich mal in die Puppen. Wir gehen jetzt immer von außen an die Puppen.
Oh, Laura.
Mal zu schauen,
das gefällt
was ist
mir.
In so einer Puppe drin.
Das erinnert mich ein bisschen an unsere Februar-Folge, wo ich hier schwitzend saß und mit dir improvisiert habe. Aber das könnte doch eine Tradition werden.
Ja.
Vielleicht, da bleiben wir mal dran.
Das ist eine
ganz schöne Idee.
Und dann habe ich noch eine Frage an dich, die kommt mir gerade, weil das mache ich. Und zwar hast du wie ein Abschlussritual, ein Weggeberitual für deine Puppen?
Nee. Ich hatte es eine Zeit lang, da habe ich ihnen wie so einen Stirnkuss gegeben. Aber mit der Zeit, ehrlich gesagt, da muss ich ganz ehrlich sagen, sind sie für mich dann doch leblose Objekte. Und das versuche ich auch, so versuche ich es, glaube ich, auch für mich aufzulösen, dass ich sage mir immer, die Puppen werden dann zum Leben erweckt, wenn das Kind sie in die Arme nimmt,
ja,
der Puppe einen Namen gibt und sie in sein Herz schließt. All das könnte ich vorher auch schon mal, spricht gar nichts dagegen. Auch
ja,
ich
ja.
darf eine Bindung aufbauen.
Ja, ja.
Je mehr Bindung da ist, desto größer der Abschiedsschmerz. Und das versuche ich irgendwie zu vermeiden, beziehungsweise der Prozess bei mir ist natürlich auch ein getakteter, effizienter. Ich mache die Puppe und verkaufe sie und freue mich, wenn sie weg ist, sozusagen.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Deswegen, nein, habe ich nicht, aber ich werde da ganz oft nachgefragt. Und interessant, dass du jetzt auch an der Stelle fragst, weil auch das zeigt ja wieder die ganze Mehrdeutigkeit.
Ja, ja, ja.
Ist es nur ein Objekt, das wir in einen Karton verpacken und weg ist es? Oder ist es ein Lebewesen, von dem wir uns verabschieden? Goodbye.
Ja.
Und schöne Reise. Wie machst du es?
Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich mache das. Ich hab, also jede einzelne Puppe geht bei mir so raus. Das ist, aber mir ist gerade in dieser ganzen Folge ist mir bewusst geworden, also es war eigentlich mehr mechanisiert, was ich mache, und jetzt ist mir bewusst geworden, was es eigentlich
was ist. Aber willst du sagen, was es ist?
Es ist sehr intim, sage ich mal, aber ich sage das.
Mhm.
Und zwar gebe ich der Puppe wie ein kleines Segenszeichen auf die Stirn. Mhm. Und was mir jetzt gerade bewusst wurde, es ist aber auch wie ein, nochmal wie so ein Neutralisieren der Puppe.
Ah ja.
Und gleich, also ein Segen geben und gleichzeitig aber auch neutralisieren, das. Und dann gebe ich ihr auch einen Stirnkuss.
Und dann die Übergabe, ne, von dir.
Genau.
So die Loslösung von dir und
genau,
die
und damit
Bereitmachung
ist
für.
Ist sie auch, ist es ja. absolut, es hat nichts mit Anhänglichkeit irgendwas zu tun, sondern es ist wie so ein, ich gebe sie in die Welt raus, ich neutralisiere sie und gebe ihr aber auch den wie einen Segen mit.
Ja, einen guten
für
Wunsch,
das,
ne, für die Puppe, für das Kind, für die Beziehung.
Ja.
Total schön. Oh, das wäre auch eine Folge. Ja, solche kleinen Rituale. Ja, die helfen ja auch bei, also bei Bewusstwerdung.
Ja,
Und ich glaube, dass auch Rituale eine Zeit lang gut, richtig und wichtig sein können. Und ich hatte ja dieses Ritual
noch.
Und wenn ein Ritual, wenn du es das erste Mal vergisst und dann wieder, dann hat es seinen Zweck erfüllt.
Absolut. Ne?
Und ich habe vielleicht an anderer Stelle Rituale, die mir dann mehr helfen. Ja, wobei auch immer. Also wie gesagt, es wäre eine Eigenfolge. Ne?
Ja, ja. Eben das auch zu gucken, wann ist ein Ritual lebendig und wann wird es von einem anderen abgelöst.
Und wann wird es vielleicht auch zum Schauspiel? Also, ne, weil ich wird es ein bisschen leer, weil du nichts mehr dabei empfindest oder so.
Ja.
Ja, Rituale sind auch ein schönes Thema. Haben wir es?
Haben wir?
Noch nicht ganz, Laura?
Nein, noch nicht ganz, aber ich einen kleinen Zwischengrusel. Ein Zwischengrusel.
Wir haben ja unser Bestes gegeben, die Eingangsmelodie heute ein bisschen gruselig zu machen, aber es ist uns, glaube ich, nicht so gut gelungen. Ich möchte an der Stelle, bevor wir gleich noch unser Outro machen, diesmal einen ganz expliziten Dank an jemanden richten, und zwar an Insa Vogen, die hatten wir zitiert an einer Stelle, Sozialwissenschaftlerin und Entwicklungspsychologin. Und unseres Wissens die einzige Universitätsprofessorin in Deutschland, die zu dem Thema Puppen forscht, Bücher schreibt, Tagungen organisiert und damit Puppen auch einen hohen Stellenwert in der akademischen Welt einräumt. Und ich hatte schon vor einigen Jahren mal Kontakt zu ihr aufgenommen, habe natürlich auch alle ihre Bücher gelesen und verfolge auch ihre Arbeit. Und sie ist so freundlich, also sie hat mir immer so nette Antworten geschrieben.
Schön.
Und jetzt eben speziell für die Folge, ich hatte ihr das Thema geschickt und hatte sie gefragt, ob sie Ideen hat, ob sie uns ein paar Richtungen geben kann. Und dann hat sie uns Fachartikel geschickt und auch Hinweise gegeben, also welchen Spuren wir mal nachgehen können. Und das fand ich toll und es hat auch jetzt natürlich sehr zu dieser Folge beigetragen, denn ich glaube, sonst wären wir vielleicht ein bisschen geschwommen auch.
Mhm.
Also, und daher möchte ich mich nochmal ganz, oder wollen wir uns nochmal ganz herzlich bei Frau Vogen bedanken.
Danke.
So, kommen wir zum Werbeblock.
Kling, kling, kling.
Werbung. also ich möchte jetzt nochmal ganz explizit für meine nächsten Kurse werben. Ich
mache
dieses Jahr noch zwei Kurse. Einen Anfang November, also glaube ich sogar wie so 10 Tage, nachdem diese Folge erscheint, und einen Anfang Dezember. Und Leute, ich weiß nicht, was los ist. Die Kurse werden gerade nicht gebucht. Und deshalb nochmal Aufruf, wenn ihr Lust habt zu kommen, wenn ihr jemanden kennt, ich würde mich freuen. Ich freue mich über jede einzelne Anmeldung und ich glaube, ich fände es ganz, ganz traurig, wenn diese Vorweihnachtskurse jetzt irgendwie nicht zustande kämen.
Ja, also, kommt nach Berlin, kommt zu Maria.
Genau, kommt nach Berlin. Berlin,
Maria sind immer eine Reise wert und die Puppen. Und vor allem, wenn ihr diese Folge jetzt dann noch in euch tragt mit der Folge zu, das wäre bestimmt ganz spannend.
Dann können wir vielleicht in der November-Folge so noch ein bisschen darüber reden. Gilt das auch für dich? Magst du Werbung machen oder bist du voll?
Ich glaube, die sind voll.
Okay, also du gibst noch Kurse, aber hast nur noch Warteliste.
Genau, und ist auch alles wieder weit, weit weg.
Wenn ihr euch interessiert, bei mir auf der Website und bei Laura sind die Termine und vielleicht ergibt sich ja noch was. Ansonsten machen Laura und ich dieses Jahr noch einen Kurs, will ich es gar nicht nennen, aber wir werden so einen Puppenreparier-Nachmittag am 11. November in Berlin machen. Da gibt es schon einige Anmeldungen, aber ich glaube, da wird mir sogar ein paar mehr Leute dazu nehmen. Also wenn ihr Lust habt, einfach so 3-4 Stunden mit uns, Samstagnachmittag ist das, glaube ich. Puppen reparieren, angefangene Puppen beenden, was auch immer, ein bisschen quatschen, ein bisschen Kuchen essen, könnt ihr euch gerne noch bei mir anmelden, genau. Und für diesen Nachmittag suchen wir auch noch Puppen. Also wenn ihr zuhört und einen Bedarf habt, eine Puppe reparieren zu lassen und das gerne in unsere Hände geben wollt, wir würden das kostenfrei machen an dem Nachmittag. Also sonst ist das Reparieren...
Also wenn es in dem Nachmittag geht, wenn wir die dann mit nach Hause nehmen müssen.
Das stimmt allerdings.
Weil das schaffe ich zeitlich nicht.
Genau, ich spreche jetzt eigentlich erstmal nur, also ich denke auch, was wir an dem Nachmittag schaffen, was du auch bewältigen kannst, das machen wir, würde ich gerne entgeltfrei machen. Das besprechen wir aber per E-Mail. Also wenn ihr eine Puppe habt, meldet euch einfach bei mir und ich kenne ja auch Lauras Puppen und Geschick und kann dann einschätzen, was machbar ist und was nicht. Das wäre vielleicht eine schöne Möglichkeit, jetzt noch eine Puppe vor Weihnachten aufarbeiten zu lassen von uns. Hast du noch Werbung? Irgendwelche Anliegen?
Nee, es wäre vielleicht...
Bietest du noch mal Puppen zum Verkauf an?
Ja.
Aber ich weiß nicht wann.
Okay. Also doch vor Weihnachten. Es wird auf jeden Fall vor Weihnachten noch einen ganzen Batzen Puppen geben von mir.
Ganzen Batzen, Laura?
Ja, einen ganzen Batzen. Okay. Die warten alle unglaublich geduldig in der Kiste, dass die Nähte geschlossen werden.
Und da freue ich mich auch schon drauf.
Und nächstes Jahr mache ich erstmal eine Kurspause bis Juli. Das will ich hier mal vermerken, also...
Okay. Und die nächste Folge ist dann unsere Dezember-Spezialausgabe.
Ja, da freue ich mich auch schon.
Da hatten wir ja die letzten beiden Dezember unsere Community-Folge mit den Fragen aus unserer Community. Da machen wir diesmal was anderes. Lasst euch überraschen. Da haben wir auch was ganz Schönes geplant, hat auch was mit Community zu tun, aber wird ein bisschen anderer Gestalt sein. Und dann wird es im Dezember auch wieder unser echte Puppen-Podcast-Überraschungspaket geben, das wir verlosen. Verbunden wieder mit einer Themenumfrage für eure Wünsche für nächstes Jahr. Also folgt uns auf Instagram, dann verpasst ihr die Verlosung nicht. Ja, das war's schon.
Liked uns, linkt uns.
Spendet uns.
Also
hört uns. Hört uns vor allen Dingen, empfehlt uns. Und ja, wir freuen uns jederzeit über Fragen, Feedback, Themenwünsche und wie gesagt auch gern spenden. Es ist viel Zeit und viel, es fließt viel in den Podcast und den könnt ihr kostenfrei konsumieren und hier und da eine Spende hilft uns, das Projekt weiter zu treiben.
Und großen Dank an alle, die zuhören.
Ja, tschüss.
Tschüss.